Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, mir gegenüber sitzt die Brenda.
Hallo.
Hallo, hallo, von unserer Seite. Und zu unserer Seite sitzt der Matthias.
Hi.
Hallo.
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 Hallo, hallo.
Ja.
Du musst alle unsere Hörerinnen und Hörer persönlich begrüßen.
Ja. Ja. Das mache ich dann. Ja.
Hallo Fanny.
Ja, hallo Anna. Ja.
Treue mit Milch und Zucker Hörerinnen und Hörer kennen den Matthias bereits. Und zwar warst du schon einmal bei uns in unserem Segment, das wir mit der Fanny gemeinsam haben, was ich dir noch sagen wollte. Und zwar haben wir da über dein Projekt geredet, das ja jetzt schon beendet ist,
ja.
Wo du einmal pro Tag einen Text geschrieben hast, weil du gesagt hast, du möchtest wieder mehr ins Schreiben kommen. Und eventuell reden wir da später noch drüber. Aber kurz für alle, die dich noch nicht kennen oder die die Folge noch nicht gehört haben oder die vergessen haben, was du eigentlich tust, kurz zur Erklärung, wer du bist. Du bist 30 Jahre alt, noch im April.
Ja.
Du 31, habe ja. Ich investigativ herausgefunden.
Ja, das stimmt. Und recherchiert.
Ja. Ja. Ich verstehe mein Fach. Du hast Philosophie studiert und bist jetzt Geschäftsführer von Töchter Söhne, also in einem vierköpfigen Team.
Ja.
Und außerdem Geschäftsführer von Art Hybris, einer Textagentur.
Genau.
Und worüber wir mit dir reden wollen, erklärt jetzt die Brenda.
Ja, ich habe mich inspirieren lassen von einem Podcast, den ich gestern gehört habe. Großartig. Ich sogar zweimal gehört.
Das verraten wir in unserer Vorbereitung.
Wie ein irgendwie random Podcast. Ja, und hat mich inspiriert. Und der Titel ist, du kannst aufhören zu arbeiten, ich habe einen Hit geschrieben.
Ja.
Ein Blick hinter die Kulissen von Musik, Rockstars und alles, was dazugehört.
Das ist großartig.
Ja. Und dann haben wir gedacht, das passt irgendwie total gut, weil ich habe noch eine Überschrift gesucht, eine gute.
Ja.
Und haben wir gedacht, das passt irgendwie. Weil ich glaube, dass viele Leute glauben, dass wenn man so mal einen Hit hat oder wenn man eine Band hat, die irgendwie Hits macht, dass das einfach so und jetzt hat man Rockstar-Leben und lässig.
Ja.
Und eigentlich ist es ja alles hier keine Arbeit.
Ja, das ist halt Lüge.
Ja. Also können wir wieder aufhören, oder?
Ja, 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 die Frage ist beantwortet, das stimmt nicht.
Aber zuerst haben wir Questions to go, wir haben neue für dich.
Mhm.
Und die Christiane beginnt.
Ich bin bereit.
Okay. Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Guten Freunden.
Netflix oder Amazon Prime?
Netflix.
Konzert oder Festival?
Konzert.
Welcher Song darf in der Playlist nicht fehlen und warum?
Momentan höre ich extrem viel Linkin Park. Warum? Weil es mit... Es war der Soundtrack meines 18. Lebensjahres. Das Album Minutes to Midnight, das rennt gerade wieder auf und ab bei mir.
Das ist schön. Was dachtest du als Kind, wird als Erwachsener super sein, aber ist es doch nicht?
Autofahren.
Wenn du ein Restaurant besitzen würdest, was dürfte auf der Speisekarte nicht fehlen?
Steak.
Samstag oder Sonntag?
Samstag.
Wer ist die Person, die du sofort anrufst, wenn etwas Tolles passiert?
In Floh.
Als Kind wollte ich werden?
Zuerst Rechtsanwalt, weil es so viele Richtersendungen gegeben hat. Dann Manager, weil ich viel Geld verdienen wollte. Genau.
Inspiration hole ich mir durch?
Lesen. Bücher. Durch Bücher.
Logik oder Bauchgefühl?
Logik.
Welche Sprache würdest du gerne sprechen?
Spanisch.
Danke sagen möchte ich?
Da gibt es sehr viele Menschen. Da glaube ich, dafür reicht die Zeit. Ne? Es gibt sehr viele Menschen, denen ich Danke sagen würde. Aber ich glaube, den meisten Sorge sagen.
Questions to go gemeistert. Das sind sehr, sehr schöne Antworten, sehr schnelle Antworten. Ich mag das, wenn das so zack, zack, zack funktioniert. Das ist sympathisch. Aber wir kommen jetzt zu unserer Mit Milch und Zucker Einstiegsfrage. Die hast du das letzte Mal auch nicht bekommen. Weil
lauter neue Fragen.
Lauter neue Fragen, ja.
Sehr schön.
Wahnsinn. Und zwar,
neue Dinge. Du kennst sie natürlich alle, weil du hörst unseren Podcast.
Eben, also es gibt also keine neuen Fragen für mich.
Denkst du?
Ja, bis jetzt. Ja, okay. Es kommen viele neue Fragen.
Ja.
So, jetzt aber zur ersten Frage. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
Ja, das ist eine gute Frage, weil Kaffee ist sehr wichtig für mich. Und ein guter Kaffee ist, wenn er von einer guten Kaffeemaschine kommt und einen guten Kaffee beinhaltet. Das kann überall passieren, aber in Italien ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man einen guten Kaffee bekommt.
Was ist eine gute Kaffeemaschine?
Ja, jede Einspannmaschine, wo man selber die Bohnen mahlt dafür.
Also nicht diese bösen Kapselmaschinen?
Nein, Maschinen. Keine Kapseln und keine Vollautomaten. Das halte ich für eine Lüge, dass die guten Kaffee machen.
Ich glaube, das hat der Sepp Schellhorn damals auch gesagt, dass die Vollautomaten nicht gut sind.
Mhm.
Und ich habe immer geglaubt, sie sind gut.
Vollautomaten? Nein.
Ich würde auch seine Einspänner mit selber malen.
Ja,
sehr meditativ, muss ich sagen.
Ja.
Vom Vollautomaten sind total schnell hin.
Ja, es ist ein komisches Konstrukt. Da finde ich Kapseln noch besser, aber wenn es ökologisch fragwürdig sind. Aber die kommen dem nur näher vom System her.
Mhm. Ja. Und was ist so mit so einem guten türkischen Kaffee?
Ja, da bin ich nicht so dafür. Also wirklich italienischer Espresso ist, okay, ist das, was ich will.
Und wenn du sagst, Kaffee ist super wichtig für dich, auf wie viele Tassen kommst du am Tag?
Ich schaue, dass es nicht mehr wie 3 sind.
Das ist eh gut.
Ja.
Ja. Ja. Ich habe jetzt eine Zeit lang probiert, einen am Tag in der Früh. Das ist bedingt gut gegangen, jetzt bin ich bei 2. 2 ist okay.
Ja, mein Durchschnitt ist wahrscheinlich bei 2, 2,5. Mhm. Also das, ja. Ich könnte mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht abhängig werden vom Stoff. Ja.
Ja. Machst du das auch so, wenn du nach Italien fährst, so das erste, irgendwie was geht, ist so mal einen Kaffee trinken irgendwo?
Ja, nur dazu, bei der ersten Hausstation, wenn man über die Grenze kommt, die ist jetzt, glaube ich, gerade eine Baustelle, aber sogar dort kriegt man echt schon einen guten Kaffee und die kosten da unten nichts.
Voll, das stimmt. Ja. Das stimmt. Es ist immer dann immer so schlimm, wenn man dann zurückfährt und so in Kärnten irgendwo stehen bleibt, ja, und dann so irgendwie 4,80 Euro für, ja, einen grauslichen Kaffee zahlt.
Aus dem Vollautomaten bei der Tankstelle.
Genau, ja.
Ja.
Ja, das LKW hat als Kaffee noch besser auf der Autobahn.
Ja, und da muss ich McDonald's in Schutz nehmen, weil McCafé hat echt guten,
ja,
Kaffee.
Ja, voll.
Aber die haben halt auch eine italienische Kaffeemaschine. Also.
Demnach sind wir, ja, wieder dabei.
Ja, sind wir bei der Wahrheit.
Ja.
Die Italiener kennen es.
Ich war seit ganz vielen Jahren, ja, auf Siget Festival.
Ja.
Und das ist so eine Geschichte. Mhm. Seit, wir zählen sie das Jahr nach. Ich glaube, es sind jetzt 14 Jahre. Ja. Es können aber auch 12 sein. Man möge mich korrigieren. Und die ersten Jahre, wie wir waren, war immer eine Freundin von uns mit, die irgendwie, die haben gezeltet. Mhm. Und sie hat sich echt bemüht, jahrelang einen guten Kaffee auf dieser Scheißinsel zu finden. Und hat nie einen gefunden, aber jetzt gibt es einen.
Wo?
Auf der Siegertinsel gibt es, die machen es mit der Einspannmaschine.
Ah, cool.
So als Anreiz.
Ja.
Falls jemand mal auf, ja, Siget fahren will.
Das scheitert nicht am Kaffee. Ja.
Aber es war irgendwie so witzig, weil wir haben es immer so diskutiert, so, dass es irgendwie witzig ist, weil am Festival ist manchmal nicht der Ort, wo du am wichtigsten mal Kaffee suchst.
Ja, das stimmt.
Ist eher nicht so das Ding.
Aber ich verstehe es.
Aber wenn wir jetzt schon bei Siget Festival sind und bei unserem Thema ein Blick hinter die Kulissen, wie warst du schon mal als so Manager? Oder was war so dein erstes Festival, wo du als Manager wirklich dabei warst?
Größeres Festival.
Größeres.
Aber ich glaube, es war das Nova Rock mit Volkshilfe.
Okay.
Ja,
also,
ja. Na, du hast gesagt, großes, ja, das, ja, sind, das ist eins von den A-Festivals, ja.
Und wie ist es, ja, so, irgendwie hinter der Bühne da oben zu stehen und irgendwie auf die Leichen, ja, im Publikum zu schauen?
Ja, der Slot war am späten Nachmittag, das heißt, die Leichen waren noch nicht vorhanden.
Oder noch?
Es war der erste Festivaltag, das heißt, okay, das ist noch gegangen. Ja, spannend und schön. Also vor allem beim Nova Rock ist das, ja, also das ist halt schon alles sehr professionell im Hintergrund. Auf große Festivals arbeiten als Band ist eigentlich sehr cool, weil die natürlich top durchorganisiert sind.
Und wie läuft das am Tag ab?
Ja, man kommt hin.
Aber wie kommt man hin?
Ja, wir fahren die Band Volkshilfe fährt momentan mit einem Bus mit Anhänger und dann kommt man hin und dann schaut man mal als Tourmanager, wie man zu den Festivalpässen kommt, also zu den Backstage-Pässen, damit einmal alle, die dabei sind, Backstage-Pässe haben und dann hat man eigentlich ja immer schon vorhin seinen Tagesablauf. Also durchorganisiert und dann arbeitet man sich halt durch. Von Ankommen, Backstage beziehen, über Aufbauen, Soundcheck, Pressetermine, Spielen, Abbau, Essen und dann andere Bands anschauen. Ja.
Aber wirklich auf Festivals gibt es einen Soundcheck?
Ja, nicht immer. Also eigentlich, das ist eine gute Frage, ja. Meistens nicht, aber es gibt aber einen Linecheck kann man machen.
Das ist was.
Oder ein Silent Soundcheck, ja, dass nur geschaut wird, ob die Signale da sind.
Okay.
Ich sage gleich dazu, ich bin kein Techniker.
Wir auch nicht, also.
Ja, ja.
Schon beeindruckt.
Ja, aber man kann theoretisch auch, okay, soundchecken, weil ja bevor die erste Band spielt, ist ja Zeit für einen Soundcheck theoretisch.
Ja, ich kenne das eigentlich nur vom Siegert,
ja,
weil das einzige Festival ist, wo ich eigentlich früh genug dort bin, ist das mitkrieg. Ja. Und die machen keinen Soundcheck, außer die richtig großen Bands.
Ja. Die richtig großen und ich glaube, die meisten, also wenn. Weil wir sind ja immer relativ früh schon am Gelände, da kriegt man zumindest ein bisschen was mit. Also dass sie zumindest, bevor die meisten Leute noch da sind oder bevor die meisten Leute auf der Bühne sind, dass da schon noch einmal ein bisschen was durchchecken. So wie, ja, gehen die Mikrofone, ja, geht das,
genau,
Licht.
Genau, das ist dann nicht, genau, also das ist Linecheck daneben, ja, dass man schaut, dass alle Signale da sind, dass das dann auch spült,
ja,
wenn es laut werden sollte. Ja, aber das ist ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich, ja, ist es so, dass da vom, das stimmt, dass du vom Festival jetzt nicht den übermäßigen Soundcheck hast, vor allem nicht, wenn du am Nachmittag spürst. Aber ja, ich habe es jetzt Soundcheck genannt, das ist halt, wenn man aufbaut, okay, und halt einfach die Backline. Auf Festivals ist die Bühne sehr groß, und das heißt, da gibt es dann diesen schwarzen Vorhang, wo dann viele Bands ins Logo hinhängen oder einen eigenen Backdrop mit haben, also wo halt dann das Bands kennt ja jeder. Da dahinter ist nun extrem viel Platz, wo die ganzen Vorbereitungen laufen für die Bands, die danach spielen oder und wo die Band abbaut, die davor gespielt hat. Und da wird alles verkabelt und aufgebaut und auf sogenannten Risern. Das sind diese Bühnenpodeste auf Rollen, die dann auf die Bühne geschoben werden, wo dann Schlagzeug zum Beispiel oben steht.
Ja, gelernt Risermanagement ist unheimlich wichtig, welcher wann wo steht und welchen man wie wo wieder verwenden kann.
Genau, und die werden, da hat dann jede Band ihre eigene Farbe bei diesen Gaffern.
Okay.
Und da wird auf der Bühne eben dann vorn gegaffert, wo dann die ganzen Riser hinkommen. Also das passiert nicht. Das ist keine Glückssache, sondern...
Das ist nicht nur ein Schauwald, das läuft.
Roll mal. Ja. Dort, wo stehen bleibt, bleibst.
Also genau. Ich war einmal einen Tag auf Norwalk, um Gavin Rossdale zu sehen, vor den Beatsteaks. Auf jeden Fall waren wir, wir waren zu dritt und wir waren die Einzigen, glaube ich, die für Gavin Rossdale dort waren.
Ja.
Es war ziemlich unterhaltsam, wir sind in der ersten Reihe gestanden, die ganzen Kids neben uns waren so...
Why?
Was tut der, ist das?
Ja.
Warum? Ja. Kennst du den? Ja. Das war sehr witzig, aber das Norwalk ist mir sehr schlecht in Erinnerung geblieben, weil sie waren total im verzogenen Programm.
Ja.
1,5 Stunden gleich. Das habe ich total mühsam gefunden.
Aber wann war das? Das ist wahrscheinlich schon länger aus. Weil die Beatsteaks weiß man es nicht, das Kind. Jedes Jahr gewesen.
Ja. Ja, es ist wahrscheinlich so 10 Jahre her.
Ja, aber das ist dann, glaube ich, nicht Absicht, dass man das Programm verzögert, sondern...
Nein, ich kenne es auf dem Sieg gar nicht, weil das ist halt einfach so durchgetaktet, da gibt es sowas nicht.
Aber ja, ich glaube, das hat sich auch sehr gebessert. Also
ja?
Ja. Also von Frequency und Novarock in den letzten Jahren, wo ich dort war, war das auch immer
perfekt. Was war das coolste Festival, wo du warst, als Bandmanager?
Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Weil die Frage ist halt, was ein Festival...
Ich kann auch ein kleines sein. Ich
finde, das ist eigentlich die Donauinsel. Das Donauinselfest. Weil der Backstage-Bereich extrem cool ist.
Okay.
Und das, also das ist ein Containerdorf im Endeffekt, aber du hast einfach deinen eigenen Space. Es gibt gutes Essen die ganze Zeit, was nicht unwichtig ist.
Ja. Viele Leerläufe hast du dazwischen, oder?
Ja, klar.
Ja.
Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass das Volkshilfe dort Co-Headliner gespielt hat vor 6.000 Leuten und das bleibt dann in Erinnerung. Und das war einfach ein schöner Abend. Oder das war der perfekte Tag eigentlich sozusagen.
Aber wir haben jetzt irgendwie schon wieder verkehrt herum angefangen. Wir reden über die größten Sachen.
Ja.
Jetzt sollten wir mal darüber reden, wie das begonnen hat.
Ich habe das geworden bist, was du jetzt bist.
Die Liebe zur Musik.
Das ist, glaube ich, die romantische Vorstellung. So war es nicht. Es war ein großer Zufall. 2014 ist was Verrücktes passiert, und zwar, dass Österreich den Song Contest gewonnen hat. Conchita Wurst.
Ja.
Mit Rise Like a Phoenix.
Mhm.
Und dann hat sich der ORF was Spezielles überlegt und hat sich gedacht, sie laden Bands ein. Also nicht so wie sonst immer, sie nehmen irgendeinen Künstler, der nimmt ein Lied auf und dann schickt man dahin. Sondern sie laden bestehende Bands ein. Und da ist die Volkshilfe auch eingeladen worden. Und dann haben sie es ins Finale geschafft.
Mhm.
Und man hat gewusst, dass sie halt 4-mal im Hauptabendprogramm im ORF sein werden. Der Quetschenspieler und Sänger von der Band Volkshilfe, der war ein damals ferner Freund, also stimmt, bekannter von mir, also eine beginnende Freundschaft. Und hat halt gewusst, dass ich in diesem Kulturbereich tätig bin, ein bisschen so neben am Studium. Und hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass ich, wenn sie im Fernsehen sind, war klar, dass sehr viele Veranstalter anrufen werden, weil sie die Band buchen wollen, ob ich ihm helfe. Und so hat das begonnen. Also als Telefonist der Band Volkshilfe.
Hat auch was Romantisches.
Ja, absolut. Also, und das war aber die glückliche Fügung meines Lebens, weil mir halbwegs klar war, dass die Band erfolgreich werden wird, was jetzt Gott sei Dank bewahrheitet hat. Und ich natürlich gleich gesagt habe, ja, sehr gerne. Und habe dann auch ziemlich klar mal das Booking übernommen, also die Schnittstelle zwischen Veranstalter und Band. Da habe sozusagen, davor hat das eben der Flo, der Sänger und Quetscher von Volkshilfe, hat das vorher nur alleine gemacht, weil die Band halt noch nicht so groß war, dass sie irgendwie ein Management braucht hätte oder einen Booker oder so. Und ja, ich habe sozusagen das Handwerk von ihm lernen dürfen.
Okay.
Und ich habe davor gar nichts mit Musik zum Tag gehabt. Ich habe mich gar nicht auskennt. Ich habe in der Branche nichts zu tun gehabt. Und er daran mir glaubt, dass ich das lernen kann und das irgendwann gut machen werde. Und er hat sich wirklich ein Jahr Zeit genommen. Also er hat Zugang zu meinem E-Mail-Account gehabt und wir haben quasi am Anfang wirklich jedes E-Mail durchbesprochen.
Das war cool,
ja. Und er hat das Glück gehabt, dass es funktioniert hat. Also er ist eine Wette eingegangen und er ist aufgegangen. Und dann ist es halt immer, die Zusammenarbeit immer enger geworden und immer mehr geworden.
Aber glaubst du, war es ein Fluch und ein Segen, dass Volkshilfe nicht zum ESC gefahren ist? Oder da geblieben ist?
Eigentlich? Ja, das ist, kann man nie sagen, aber es ist egal eigentlich. Also es war egal. Es okay. war, ich glaube, es hätte nicht viel an der Karriere von Volkshilfe verändert.
Wir haben eine Folge gehabt, die zum Teil beim Song Contest war. Und ja. da hat der Dinko schon darüber erzählt, der halt jedes Jahr zum Song Contest fährt und dann berichtet von dort.
Ja.
Und er hat gesagt, das vergisst man schon, dass ein Song Contest verlieren, nämlich wirklich verlieren oder nicht gut abschneiden, kann das Ende einer Musikkarriere bedeuten. Ja. Das vergisst man halt oft. Deswegen, das fahren viele Bands nicht gern am Song Contest oder Sänger.
Ja, ich glaube, dass das eben für Solokünstler viel mehr zutrifft, wie für Bands. Also die Mac-Mix haben wie viele Punkte gehabt?
Haben sie den gehabt?
Oder null, glaube ich sogar.
Ja.
Und sind als letzter aus dem Song Contest raus. Die haben ja dann gewonnen, eben 2015, den Vorentscheid, wo Volkshilfe auch dabei war. Eben nicht das Gefühl, dass ihnen das wirklich irgendwas weggenommen hätte als Band. Also weil die waren davor schon eine Rockband und sind jetzt auch noch eine Rockband und die letzte Single ist auch wieder auf Ö3 gerannt. Also,
die Frage ist aber, was ich halt viel bei jedem Interview wahrscheinlich erklären muss,
wie ja, das Song Contest genau, war. Diesen ESC-Stempel, aber irgendwann vergisst man das auch. Aber auf der anderen Seite, man kann es als mega Sprungbrett nehmen, also wenn man sich die Conchita anschaut.
Ja, die hat halt auch
genau, aber die ist halt jetzt ein Weltstar.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Hat was ich wie viele Follower auf Instagram und Facebook und ist ein Sprachrohr für ihre ganze Community eigentlich. Und es ist mega schön, dass das überhaupt passiert ist, auch für die Community. Aber es stimmt, es kann Fluch und Segen sein, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Also, ist das Song Contest fein?
Eigentlich nicht. Ich schaue es auch nicht.
Echt nicht?
Nein.
Ich finde, es ist so toll. Ich finde Song Contest so toll, weil man so nationalistisch für andere sein kann.
Ja.
Man kann sich so ein Land aussuchen, zu dem man hält, und dann kann man böse sein, wenn keine Punkte hergeben werden. Ich finde es total super.
Ja. Ja. Das stimmt. Aber ja, ich finde es als Konzept einfach, also eben, was hat Musik mit Nationalitäten zu tun?
Ja, ich meine, ich muss sagen, das ist ja etwas, was, glaube ich, viele im deutschsprachigen Raum nicht so verstehen, ist, dass Song Contest vor allem im ex-jugoslawischen Raum schon was zählt.
Ja.
Also deswegen treten die auch immer in ihren eigenen Sprachen an, weil Leute, die zum Song Contest gefahren sind, das spielt auch im Radio. Also es ist halt auch echt ein Ding.
Ja.
Und für die Leute ist das schon wichtig.
Ja.
Und deswegen, das zählt schon. Und ich glaube, das ist halt bei uns ein bisschen anders schon.
Ja, aber jetzt also gerade, wo du meinst, in der eigenen Sprache singen, was ja beim Song Contest echt eben nur so osteuropäische Länder eigentlich machen, was ich voll schade finde, weil ich finde, das macht es irgendwie aus, dass jeder in seiner eigenen Sprache singen könnte. Es macht halt nur niemand. Da ist man gerade auch bei der Volkshilfe, die singen ja auf Deutsch und zwar Dialektdeutsch.
Ja.
Und ich liebe es ja sowieso.
Ja.
Großartig, das ist so geil. Aber es ist auch erst wieder jetzt in Österreich so ein bisschen populärer geworden, dass man das überhaupt macht.
Oder dass man es wieder mehr macht,
Dass man es mehr macht vor allem,
ja.
Tragt aber wahrscheinlich auch zum Erfolg bei, wenn man so gleich beim ersten Schwung da mit dabei ist. Aber da muss man halt den richtigen Moment abwarten oder so, oder? Ich weiß nicht.
Ja, aber es hat ja hinter der Volkshilfe kein Konzept gegeben.
Ja.
Also das ist ja wirklich im Urlaub entstanden.
Echt?
Also weil die Jungs halt einfach Straßen musiziert haben im Urlaub, um das Geld für den Urlaub zu verdienen, und haben Cover gespielt. Dann haben sie halt ein paar eigene Nummern geschrieben, dann war das mit dem ESC. Und erst nach dem ESC hat es das erste Konzert gegeben mit nur eigenen Lieder. Im Linz, im mittleren Posthof. Der dann gleich ausverkauft war, was großartig war. Weil das war eigentlich, glaube ich, die erste Show, die ich überhaupt gebucht habe.
Okay.
Ja, und das ist ein sehr privilegierter Einstieg ins Booking-Business, wenn man gleich den mittleren Posthof buchen darf. Aber das stimmt, aber momentan ist es ja sowieso absurd, was in der österreichischen Musikszene passiert. Also ich glaube, so eine Blüte hat es noch nie gegeben. Also nicht einmal in der großen Austropop-Zeit war das
ich wollte gerade fragen,
so dicht. Also vor allem auch international. Und da waren halt Bilderbuch, Wanda und sicher auch der Parov Stelar, der richtige Toröffner für die österreichische Musikszene. Also davor war irgendwie so österreichische Musik in Deutschland jetzt nicht so ist eher ein bisschen immer belächelt worden.
Christel Stürmer, glaube ich, war da.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass die in Deutschland so als österreichische Act zählt, weil die war in Deutschland eben auch größer wie in Österreich und die ist ja gleich nach Deutschland gegangen und hat dort eigentlich ihre größten Erfolge gehabt und Hits.
Ist es das Ziel eigentlich, dass irgendwas Band nach Deutschland abzugeben, um die Schweiz?
Das kommt voll darauf an, ob du Sprachbarrieren hast. Also als deutschsprachige Band musst du fast nach Deutschland gehen, weil der bayerische Musikmarkt ist größer wie der österreichische. Nur um die Relation. Und der Deutsche ist halt dann nur mal 8-mal Bayern. Aber wenn du aber die Sprachbarrieren nicht hast, ist sozusagen das Ziel die ganze Welt. Also ist ganz egal, du kannst, wenn du Englisch singst, also eh so wie Milky Chance, die aus Deutschland sind, die aber in Amerika und größer sind fast wie in Deutschland.
Ja. Ich finde halt leider bei Milky Chance, dass die nicht so gut live singen können. Ich habe ein bisschen ein Problem, glaube ich. Finde ich persönlich, aber gut.
Ja, ich finde, er ist ein Bombensänger.
Echt?
Ja, also dieses Duett, das er mit Henning von Annen Mai Kantereit auf YouTube, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Roxanne. Schau dir das einmal an. Es ist okay. Genial. Ja.
Wir werden es in die Schule
geben. Ja. Ja.
Okay, also dann war der erste, aber wir bleiben in der Geschichte. Mhm. Ja, erste große Ding, Linz.
Ja, 2015.
Wie hast du geschlafen die Nächte davor?
Nicht gut, weil ich eben alles neu war und die Show extrem wichtig war, weil das war eben kurz nach dem ganzen ESC-Wahnsinn und eigentlich so, Volksjahr hat es schon länger gegeben, aber das war halt so, da ist halt dann einmal in die Breite gegangen und der erste Hit seit ein paar Tagen hat echt extreme Aufrufe gehabt und ist nie im österreichischen Radio wirklich viel gelaufen. Also es ist quasi ein Hit ohne Radio-Airplay. Also die muss ein paar Sender in Schutz nehmen, die haben es schon gespielt. Das ist echt jetzt, Gott sei Dank, schon 5 Jahre her, aber es war alles sehr, sehr aufregend, weil der Saal war knackevoll mit 860 Leuten.
Wahnsinn.
Und die Stimmung war unglaublich und es waren halt sehr viele Menschen aus dem Musikbusiness da und die Major-Labels waren da und andere Musikmanager und hat es natürlich Menschen gegeben, die gern die Volkshilfe in ihre Agentur bekommen hätten. Und die haben sich alle gedacht, was macht dieser Typ da, der sich eigentlich nicht auskennt? Warum darf der das machen? Irgendwas stimmt da nicht. Ja, genau, das heißt, da habe ich sehr viel schauen müssen, dass man es mir nicht wirklich anmerkt, dass ich das erst seit 2 Monaten mache. Und so zu tun, als ob ich mich schon auskennen würde, weil, aber deswegen, das in Flose Coaching hat gefruchtet.
Wissen nicken.
Ja, genau, Wissen nicken, zum Flo schauen, im Flo reden lassen. Ja.
Und wie bereitet man sich so vor auf diesen Auftritt? Ja? Also, was passiert da vorher? Ich habe einen anderen Podcast noch gehört heute, um ich das,
ja.
Und da war schon, dass die gesagt haben, so von der Tour gibt es schon ein Regime. Also gibt es auch Probebühnen und da wird das auch wirklich studiert und so und ein Fitnessprogramm und so weiter.
Ja.
Das haben die erzählt.
Ja.
Also Kate Katz erzählt.
Ja. Na, ja, absolut. Also ich glaube, das passiert nicht zufällig, was auf der Bühne passiert. Natürlich, da passiert extrem viel Vorbereitung. Also wir haben jetzt eine Crew, ja, zwischen 4 und 8 Leute, die sozusagen ohne Band nur dazu da sind, dass Licht, Ton, Fotos, der Backline auf der Bühne steht, Merch verkauft wird. Und ja, im Vorhinein von einer Tour passiert eigentlich das meiste. Von Setlist erstellen über Proben, über Setup-Sessions, eben genau das, was du gerade gesagt hast, wo man auf einer Probebühne ist und die ganze Show durchspielt.
Macht man das mit Publikum?
Nein, ohne.
Ist das nicht irgendwie total schwierig?
Nein, ich glaube, das ist extrem wichtig, weil Volkshilfe lebt extrem von der Interaktion und Volkshilfe, da rennt ja jetzt auch nichts am Bundle mit oder so, das ist jetzt auch keine Timecode-Show, was heißt sozusagen, dass irgendwas sowieso immer passieren muss zur Zeit, sondern Volkshilfe ist komplett frei auf der Bühne, also die können theoretisch auch die Setlist verändern während der Show, wenn es reinpasst, was normal nicht passiert, aber sind da nicht gebunden wie andere Bands. Aber trotzdem ist es extrem wichtig, diese Durchläufe zu haben, vor allem einfach um die Sicherheit zu haben, aber auch für die ganze Crew, damit das Licht passt, damit der Ton passt, damit, wenn Specials passieren, die Leute auf der Bühne wissen, jetzt ist ein Umbau und das gehört alles probt. Also wenn irgendwie 1.000 bis 3.000 Leute Eintritt bezahlt haben, für das, dass das sehen, was gern hören, dann sollte es halt, dann sollen sie halt die Show kriegen, die es verdient haben. Und dann, also, und ich glaube, das wird halt manchmal unterschätzt, dass aber bei kleineren, mittleren, größeren Bands da extreme Professionalität im Hintergrund herrscht, weil das einfach sonst nicht passieren kann. Also das ist nur die Crew, die wir mit haben. Dann gibt es aber immer nur die Crew vom Veranstalter, vom Haus. Also da arbeiten dann teilweise hinter der Bühne, ja, das können dann schon mal um die 10 Leute sein, die da während der Show daran arbeiten, dass das alles passiert, was passieren muss.
Werden dann auch Sachen geprobt, wo man sich denkt, okay, das könnte schief gehen, was macht man, wenn das schief geht? So Worst-Case-Szenario, weil ich muss denken ans letzte Jahr Siget, da war Wanda dort, auf der, glaube ich, zweitgrößten Bühne, 38 Zelt, und das war saugeil, das war richtig, richtig gut. Und irgendwann ist dann aber auf einmal die Gitarre nicht mehr gegangen vom Sänger. Und dann haben sie es immer mal wieder probiert und es hat wieder nicht funktioniert. Und dann, glaube ich, nach dem dritten Mal, wo sie es probiert haben, hat die Gitarre einfach nach hinten geraut, hat ihm ein Zeichen gegeben und zack, war der nächste Song da. Also es war sehr, man hat schon gemerkt, okay, das sind jetzt alle super genervt, dass das nicht funktioniert, aber es hat dann trotzdem weiter funktioniert. Also deswegen denke ich mal, das muss ja auch, oder versteht man sich da schon so gut, dass man weiß, dass was also, das nächstes ist.
Ja, wann das letztes Jahr war, man wann, da gibt es auch schon länger, da hat man schon so viel erlebt auf der Bühne und mit der Crew gemeinsam, das ist dann das Schöne, dass jeder Handgriff sitzt und wann was nicht funktioniert, dann geht man in die Lösung. Ich meine, da ist auch jede Band unterschiedlich, da gibt es sowieso in der Musik, glaube ich, keine Patentrezepte, die man anwenden kann. Jede Liveband funktioniert anders. Mhm. Aber ja, normalerweise wird es nicht dran scheitern, wenn eine Gitarre nicht funktioniert.
Mhm. Also schaut man sich dann trotzdem von anderen Bands was ab? Also wenn man geht ja trotzdem auch selber auf Konzerte, auch wenn man ja selber eine Band ist. Und denkt sich, ja, das ist eigentlich cool, wie sie das machen. Oder schaut man die Konzerte auch anders an?
Ich bin kein Musiker, deswegen ich schaue wahrscheinlich auch Konzerte anders an, wie es Musiker anschauen. Mhm. Aber ja, natürlich. Also man kriegt ja mit, was in der Szene passiert, was andere Acts machen. Und es wäre ja blöd, wenn man gute Dinge nicht übernimmt. Für sich halt dann adaptiert. Aber okay, so wie immer im Leben, die guten Dinge sollte man sich abschauen und die schlechten Dinge selber besser machen.
Ja. Aber ich war noch in der Vorbereitung. Was ist dann deine Rolle? Bist du auch dann irgendwie so, dass du sagst, okay, also die Setlist so passt nicht oder habt ihr euch mal das überlegt oder ist das gar nicht dein Ding?
Eigentlich überlegt, also jede Band unterschiedlich, aber normalerweise überlegt sich das einfach die Band gemeinsam, was sie gerne spielen wollen und warum.
Ich bin ein großer Setlist-Freak.
Ja.
Ich wusste, dass diese Frage jetzt kommt.
Aber ja, natürlich, ich bin jetzt so eng da dran und dabei und wenn ich bei Konzerten dabei bin, also mit mir wird die Setlist nicht abgesprochen, aber wenn es spezielle Konzerte sind, wo weniger Zeit ist oder so, dann und ich sitze mit einer Backstage, dann darf ich meinen Senf dazugeben.
Okay, aber es ist nicht so dein Punkt, dass du sagst, also von der Stimmung her sollten wir das und das und das tun.
Nein, das sind aber die Jungs, auch die Profis. Also okay. Die Leute kaufen Tickets, weil die drei auf der Bühne stehen und nicht wegen mir. Und weil die drei das machen, was sie machen und weil die drei Musik machen.
Ja, aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass als Musiker die Wahrnehmung oft anders ist, als jemand, der von außen zuschaut.
Ja,
und das vielleicht manchmal ganz gut ist, dass der von außen zuschaut und sagt, so funktioniert das nicht oder das könnte besser sein.
Ja.
Also ich hätte eine Beratung für mehrere Bands.
Ja. Ja, vielleicht ist das ein Job, den es noch nicht gibt.
Ja, ich habe da große Krisen schon gehabt.
Ja. Also ich glaube, bei ganz großen Bands reden da sicher, es ist unterschiedlich, es wird wahrscheinlich alles geben. Es gibt Solokünstler, die besprechen alles mit dem Tontechniker, weil das der Vertrauensmann ist. Ja. Es kann auch der Merch oder der Vertrauensmann sein. Mhm. Aber ich glaube, dass die meisten Musiker auf der Bühne wohl am meisten mitkriegen, wie das Publikum mit oder was am Publikum passiert und daraus dann auch die Rückschlüsse ziehen. Und dann ist ja das Schöne, dass die künstlerische Freiheit gibt. Also die Band muss ja alles machen, was sie für richtig hält. Kann es nie jedem Fan recht machen, weil jeder Fan sieht es anders und deswegen wirst du nie die Wahrheit finden. Ist es Aufgabe der Band, die Hits zu spielen? Darüber kann man lang diskutieren.
Nein. Ja, warum? Ob es diese legendäre Setlist, wie heißt das Setlist? Die Golden
Formel.
Genau, die Setlist-Formel. Weil es gibt, also wie ein anderer Podcast, den ich gehört
habe. Beide gehört haben.
Den wir beide gehört haben. Und zwar hat sich da einer, also er war bei irgendeinem Konzert von irgendeiner Band, hat sich halt irrsinnig aufgeregt und gesagt, wenn ich auf ein Konzert gehe.
Entschuldigung, nicht irgendeine Band, The National.
Genau,
The National. Nicht irgendeine Band.
Ja, The National. Und er hat sich halt irrsinnig, und dann haben die angefangen, auf der Bühne herum zu jammen und wer will das hören, macht das daheim oder im Proberaum, wo das hinpasst. Aber wenn ich aufs Konzert gehe, dann will ich Hits, Hits, Hits. Dann könnt ihr vielleicht irgendwas spielen, was man nicht so kennt und dann wieder Hit, Hit, Hit.
Ja.
Und das hat er als die goldene Setlist-Formel.
Ja, so streng bin ich nicht. Aber ich finde zum Beispiel, perfekte Setlist, Placebo. Perfekt.
Ja gut. Die haben nicht viele Nummern, die keine Hits haben. Also.
Ja, aber zum Beispiel, letztes Lied von der Zugabe, The Bitter End. Immer letztes Lied, Song to Say Goodbye.
Ja.
Das nenne ich, Setlist im Griff haben.
Ja.
Weil wenn ich solche Lieder habe, dann ist es meine persönliche Meinung. Und was mich auch nervt, ist zum Beispiel, also das schlimmste Konzert ever, Smashing Pumpkins im Gasometer.
Weil?
Kein Soundcheck. Und das Gasometer ist eh schon so ein schlechter Ton.
Ja.
Und dann kein Soundcheck. Und dann haben sie einfach nur die Lieder von ihrer neuen Scheißplatte gespielt, die kein Mensch kennt.
Ja.
Weil das Smashing Pumpkins geht man nicht wegen neue Sachen.
Warum bist du dann hingegangen?
Weil ich die alten Sachen hören wollte. So wie alle anderen Leute, die ich dort getroffen habe.
Ja. Ich glaube, da bin ich auf der Künstlerseite zu Hause und es obliegt dem Künstler, was er spielt. Aber es sollte kein Betrug am Fan sein. Also es war jetzt komisch, wenn ich zu Rammstein gehe und die spielen dann nur Placebo-Cover. Würde ich mir sofort anschauen. Ja, also ich würde sofort... aber sozusagen für das Zeug kein Eintritt. Also sozusagen, aber ja, ich weiß voll, was du meinst und natürlich geht aber... Ja, gerade wenn es eine Album-Release-Tour ist und die mit einem neuen Album unterwegs sind, dann erwarte ich mir, dass das neue Album spielt.
Auch. Ich finde immer, das muss ausgewogen sein.
Ja, ich sehe normalerweise. Also ich glaube, es gibt sehr wenig Bands,
die ich glaube, National Pumpkins waren an dem Tag einfach pissed auf die Welt.
Ja.
Dann haben sie gedacht, ist mir wurscht.
Ja, aber wie bei The National, bei deinem Beispiel, da großartig, wann die zum Jammen anfangen oder wann was entsteht, was es nicht auf Platte gibt und wann sie die. Also das Schlimmste sind Konzerte, wo die Band einfach die Nummern runterspielt, wie es auf der CD sind. Da brauche ich eh nicht zum Live-Konzert gehen, dann bleibe ich daheim.
Ja.
Und also alles, was spontan passiert, ist durch das, warum ich zu einem Konzert gehe. Und nämlich genauso, wie wenn die Gitarre ausfällt, wie wir vorher das Beispiel gehabt haben, wie wenn die zu jammen anfangen. Das ist doch das Geile am Live-Erlebnis, dass ich genau nicht weiß, was passiert und dass ich im besten Fall auch nicht schon die Setlist mir daheim vorangeschaut habe. Was viele Leute jetzt schon machen, weil ja die meisten Tours, weil ja die Setlist immer die gleiche ist auf Tour, tauschen sich Fans in Foren aus, posten die Setlist rein. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber für mich geht halt dann ein gewisser Überraschungsmoment verloren, wenn ich bei meiner Lieblingsband stehe. Weil sozusagen dann weiß ich, okay, nach einer halben Stunde kann ich aufs Klo gehen, weil da kommen zwei Songs, die mag ich nicht so. Und bei den Hits stehe ich dann eh wieder dort. Aber dann geht ein bisschen eine Spannung verloren.
Ja, letztes Konzert Cat Car.
Ja.
Haben wir uns angeschaut, die Setlist. Und sie haben ein bisschen eine andere gespielt. Ich meine, du weißt irgendwie, was kommt. Ja. Und dann war es so dritte Zugabe und sie haben einfach meinsmal Lieblingslied nicht gespielt. Und wir haben gesagt, so, jetzt gehen wir schon, weil es ist eh jetzt schon vorbei.
Ja.
Und dann waren wir im Klo und dann hat es mein Lieblingslied gespielt.
Na schau. Ja, völlig zu Recht hat es dich erwischt. Ja. Opfer der eigenen gedachten Überlegenheit.
Ach, jetzt ist sie gegangen. Okay. Ja. Einfach nur ihr zum Preis.
Ja, du hast glaubt, du bist einen Schritt voraus und er war dir aber mehrere Schritte
voraus. Aber ich habe nach mehr als drei Zugaben eher nicht so.
Aber das ist wiederum die Freiheit. Also der, ich glaube, es hat ja schon Konzerte gegeben, wo es 7 Zugaben gegeben hat. Weil, also es hat schon Konzerte gegeben, wo die Jungs zum Schluss unplugged im Publikum gespielt haben. Weil es einfach passt hat, weil es mit dem Publikum passt hat, weil es in den Club eine passt hat. Und ja, die Freiheit, glaube ich, muss man Künstlern lassen.
Ist es einfach auf kleinen Bühnen oder auf großen Bühnen, so auch diese Verbindung zum Publikum zu kriegen?
Auf kleinen.
Ja.
Ja. Weil beim Festival, wenn du dann einmal 5 Meter Graben hast, bis der erste Fan da steht, dann...
Das finde ich in Wiesn zum Beispiel ziemlich gut.
Ja.
Wiesn ist es nämlich nicht so, weil es ist ziemlich direkt, finde ich.
Ja.
Und weil es ja im Wiesn auch so von der großen Bühne so nach hinten rauf geht, das finde ich auch irgendwie enger. Also das Wiesn finde ich schon ziemlich cool.
Und das macht es auch immer irgendwie speziell, weil da kommst du als Fan irgendwie so, boah, jetzt bist du so nah an den Leuten dran und sie sind jetzt irgendwie so ein Teil vom großen ganzen Venue, das da ist. Das ist schon, macht es irgendwie cooler. Also wenn du jetzt im Gasometer bist, wo es halt auch... Nämlich auch, wenn Bands in Venues spielen, wo normalerweise nicht so wirklich viele Bands spielen, anstatt jetzt eben Gasometer Stadthalle, wo du eh schon 5 andere gesehen hast und wo es im Prinzip jetzt vom Aufbau her also eh ungefähr das Gleiche ist. Sicher ist die Band dann immer gut, aber das macht es schon besonders.
Ich bin voll der Fan von kleinen Venues. Ich meine, das macht finanziell für die großen Acts keinen Sinn, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich die großen Bands in einem intimen Rahmen sehe, wo 200 bis 400 Leute stehen, wo du einfach auf am Meter bei deinen Stars stehst, das ist natürlich was anderes auch für den Fan.
Ja.
Eben, weil mit 12.000 Leuten in der Stadthalle bist du halt einer von 12.000 und wenn du aber in der Arena stehst und da spielt Link im Park, also das ist natürlich, also ich finde es mega geil, wenn es macht natürlich einfach auch keinen Sinn. Also, aber manche Bands machen es halt trotzdem, dass dann kleinere Touren spielen oder Unplugged-Tour.
Die letzte Volkshilfe-Tour, die war ja auch
genau, ja. Oder so Secret-Shows und also ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, zu den musikalischen Größen, die irgendwann irgendwie im Leben begleitet haben, in so einem intimen Rahmen zu sehen, ist das natürlich immer was anderes.
Aber gibt es eigentlich in Österreich genug kleine Bühnen? Weil zum Beispiel in Großbritannien ist es echt ein Thema, dass diese kleinen Bühnen immer weniger werden, weil halt Wohnungen gebaut werden, es wird verbaut und niemand wohnt so ganz gern neben einem Gasometer oder neben einer Arena oder so.
Gut, das sind keine kleinen Bühnen. Also, oder was ist für die klein?
Nein, aber prinzipiell. Ja. Also niemand wohnt gern neben der Szene da.
Ich meine,
die Szene ist von mir jetzt 200 Meter.
Ja. Ja.
Und im Sommer höre ich es auch. Also, und ich glaube, das ist nicht so das Thema, dass also im verbauten Gebiet, dass die Leute das gern haben, dass dort irgendwelche Konzerte spielen.
Ja.
Und in England ist es echt ein Thema, dass da gab es in London sogar eine Kommission, mit Ed Sheeran und so, die sich überlegt haben, wie man das wieder fördern kann, weil es natürlich für kleine Bands schwierig ist, auch Auftritt zu bekommen, wenn es nur O2-Arenas gibt.
Das stimmt.
Ist es in Österreich?
Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Also ich meine, es gibt da extremes Ost-West-Gefälle, das heißt im Osten, also im Oberösterreich, Niederösterreich, Wien gibt's eigentlich mehr Clubs und Möglichkeiten, Auftrittsmöglichkeiten. Das ist vielleicht ein blöder Satz, aber es ist eher das Problem, es fehlt nicht an den Bühnen, sondern am Publikum.
Echt?
Ja. Also sozusagen, es gibt genug Kulturstätten in Österreich und es werden immer mehr Veranstaltungen und das ist irgendwie logisch, dass Es werden aber nicht mehr Menschen. Das heißt, es konzentriert sich immer mehr auf die großen Acts. Mhm. Und als kleine, junge Band, die nicht wirklich bekannt ist, keinen Hit gehabt hat, ist es extrem schwierig, dass du Publikum zu deinem Konzert bringst. Oder ich habe das Gefühl, das verändert sich gerade. Man gibt gleich mal 60 Euro aus, um in die Stadthalle zu gehen. Mhm. Aber keiner sagt, okay, heute gebe ich 10 Euro aus und schauen wir irgendwas an. Mhm. Also die Bereitschaft, etwas anzuhören, was man nicht kennt, ist, glaube ich, immer mehr im Sinn begriffen. Da braucht es wirklich Kulturvereine oder Veranstalter, die sehr Stammpublikum aufgebaut haben. Mhm. Und das ist selten. Mhm. Wo wirklich Leute sagen, okay, ich vertraue dem Programmmacher.
Da wird schon was kommen.
Genau, die gehen jedes Monat dahin. Mhm. Und alle, die das machen, sagen, das ist einfach großartig und schön, dass es solche Leute immer noch gibt. Mhm. Aber man merkt halt, lieber gebe ich 70 Euro aus und weiß, was ich kriege, als ich gehe am Dienstag ins B72 und schaue halt einmal, was dort spielt. Also wann habt ihr das letzte Mal gemacht?
Ja. Also ich mache das eigentlich, ich habe das eine Zeit lang sehr viel gemacht, weil ich war ganz viel im Ausclub.
Ja.
Und da verstehst du durch die Bands meistens nicht so viel.
Ja.
Aber da bin ich bei Musik schon ein bisschen offener.
Ja.
Also das finde ich okay.
Ja, ist schön. Ja.
Nein, aber ich finde, also da, vor allem, man kann ja schnell einmal auf Spotify gehen und sagen, okay, ich höre mal zwei Sachen an, ist das ungefähr das, was ich mir vorstellen kann. Ich finde es aber schwieriger, praktisch, mein B72 ist auch nicht so unbekannt. Da weißt du halt auch schon, was du kriegst ungefähr.
Ja.
Aber ich glaube, es ist schwieriger, Musik auch zu finden. Also auch das Wissen zu haben, wo kann ich mir was anschauen.
Ja, weil es leichter geworden ist, Musik herzustellen und zu veröffentlichen. Also du hast keinen Gatekeeper mehr, jeder kann daheim aufnehmen und das auf Spotify hochladen oder einen Podcast machen.
Zum Beispiel.
Gott sei Dank geht das.
Ja.
Und damit gibt es aber auch mehr Musik. Damit ist aber klar, dass irgendwie nicht jede Band, die 10 Nummern hat, irgendwo vor 100 Leuten auftreten kann, weil es das Publikum halt nicht gibt. Weil der Eventsektor wächst jedes Jahr in Österreich. Was eher absurd ist, das heißt, die Leute konsumieren immer mehr Events, aber das ist halt, das hat ein natürliches Ende, weil irgendwann, ich habe halt nur einen Abend pro Tag und ich kann mir nur ein Konzert anschauen. Es gibt wenige Menschen, die 7 Tage in der Woche auf Konzerte gehen. Also eh schön, dass es noch wächst, aber da wird es, glaube ich, noch. Und jetzt gibt es immer mehr kleine Festivals und jetzt fangen die Zeitfesteln an, dass dann am Abend an nicht mehr Coverbands, sondern richtige Bands spielen lassen. Mhm. Also Coverband ist auch eine richtige Band, aber eine richtige Band im Sinne von eigene Lieder.
Ja.
Und das finde ich ist eine gute Entwicklung, aber es irgendwann wird halt, wird also das kann nicht unendlich wachsen.
Ich mag mich total täuschen, aber ich meine, wir haben ja gesucht eine Veranstaltungsstätte, wo wir einen Live-Podcast aufnehmen können. Und da kommst du ja relativ schnell in diese Kleinbühnengeschichte, weil die Tonanlagen haben dafür.
Ja.
Und also, wenn du sowas brauchst für 1,5 Stunden oder 2 Stunden, ist es halt auch schon relativ teuer. Ich weiß nicht, ob nicht da auch ein bisschen ein Thema ist, dass die Veranstalter schon relativ hohe Kosten haben, aufgrund von x Sachen, dass dann auch, wenn du eine neue Band sehen würdest, das nicht 10 Euro kostet, sondern gleich einmal 25 oder 30, weil halt das rundherum schon so teuer ist. Und dann, weiß nicht, ob man 10 Euro würde ich ausgeben für eine Band, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob ich 20 ausgeben würde. So hart gesagt.
Ja, ich meine, die Einstiegspreise sind, glaube ich, eben genau zwischen 10 und 20 Euro normalerweise bei Bands. Aber ja, natürlich, also das Veranstalten ist teuer. Also du zahlst Miete, du zahlst AKM, du brauchst dann Techniker. Die Band selber, 50 bis 100 Leute dort stehen, werden in den seltensten Fällen irgendwas verdienen.
Ja.
Das ist halt die Wahrheit.
Und es ist halt die Frage, ob das nicht auch spannend wäre, auch mehr hinzugehen und sagen, okay, man stellt auch Bühnen zur Verfügung für kleinere Bands.
Ja, aber wer zahlt? Die gibt es ja. Also es gibt ja extrem viel geförderte Kulturstätten, aber das Problem ist, dass es einfach zu viele Bands gibt für zu viele. Also ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass es zu wenig Bühnen gibt in Wien und zu wenig Auftrittsmöglichkeiten. Nein. Wien hat extrem viele Clubs, also du kannst Live-Konzerte, eben im B72, ich weiß nicht, ich glaube, man kann 20 Locations in Wien aufziehen.
Aber da musst du halt schon, da musst du schon auch Geld haben. Ja? Du kannst nicht sagen, ich bin so eine neue Band und habe jetzt nicht so viel. Ich meine, das kostet halt auch was.
Ja? Naja, aber da die umgekehrte Frage ist, warum soll eine Band auftreten lassen, die kein Publikum hat?
Ja, ich glaube, dass das schon spannend wäre. Also für Unterhaltung einfach.
Ja, aber wenn dann keiner hinkommt.
Wie kriege ich die Leute
hin? Dann hast du niemanden zu unterhalten.
Und da ist Musik sehr demokratisch, weil es ist eben sozusagen, es ist leistbar, also bis auf absurde Sachen, die dann in der Stadt halt irgendwie 200 Euro kosten oder so, wenn irgendein internationaler Topstar kommt, das finde ich absurd. Ja, oder sowas, ja. Aber normalerweise kann man sich Konzertkarten leisten, nicht jeder, aber es ist jetzt nicht anders wie, ich weiß nicht, ein Gemälde oder so. Da entscheidet halt einfach das Publikum, und wenn du gute Musik machst und dein Publikum, du musst da halt ein Publikum finden und aufbauen. Mhm. Aber das ist Auftrag der Band und nicht Auftrag des Veranstalters.
Wo glaubst du, ist für eine Band, also nehmen wir jetzt an, es gibt eine Band und die sind relativ gut dabei, also sie haben so ihre Fanbase, die aus mehr Leuten besteht als nur aus der Familie und Freundeskreis. Wo ist dann für die Band irgendwie so der Schritt, wo sie sagt, so, okay, und jetzt nehmen wir mal Geld in die Hand und investieren in uns selber und schauen, dass wir eben bestimmte Venues kriegen, dass wir bestimmte Leute zu unseren Konzerten bekommen. Da muss es ja irgendeinen Punkt geben, wo du sagst, so, okay, und ab jetzt müssen wir es quasi probieren, weil wenn wir es jetzt nicht probieren, dann ist der Zug abgefahren.
Ich glaube, ab dem Moment, wo man es professionell betreiben will, muss ich Geld in die Hand nehmen. Und es kann immer passieren, und es gibt diese Beispiele, dass das One-Hit-Wonders, Milky Chance, das kein One-Hit-Wonder war, weil die extrem viele Hits nachgelegt haben, aber das ist, glaube ich, bei dem daheim entstanden, der Stolen Dance. Und das kennt man auf der ganzen Welt und jeder, und dann redet man halt über die Geschichte und so im Sinne, ja, man, eigentlich kann es ja jeder daheim machen. Mhm. Keiner redet aber über 99% der Bands, die es nie schaffen und die nur Geld rein investieren, die nebenbei arbeiten müssen. Das ist so schwer zu sagen, es gibt nicht den Moment. Ich glaube, das ist die Frage, die man sich als Band stellen muss. Man muss sich die richtigen Fragen im Vorhinein stellen und auch schauen, ob sie überhaupt, haben alle Zeit dafür überhaupt, oder will einer vielleicht seinen Job gar nicht aufgeben, wenn es explodieren würde. Kann ich mir es leisten, will ich viel unterwegs sein? Ist vielleicht Musik nur mein Hobby, und es genügt mir, wenn ich zweimal im Jahr in meinem Heimatort auftrete, vor Freunden, Verwandten. Die meisten erfolgreichen Bands haben schon sehr viel investiert, dass es so geworden ist, und sehr viel Zeit und Schweiß, und viele sind auch ins Risiko gegangen und haben sie eben, weiß ich nicht, Kredite aufgenommen. Andere haben das Glück, dass reiche Eltern haben, der hat 10 Jahre probieren können und dann ist es aufgegangen. Allgemein, wenn irgendwer glaubt, es gibt ein Patentrezept in der Musik, dann lügt er und will irgendwie sein Produkt verkaufen, aber... Ja. Jede Bandgeschichte ist anders. Und dann natürlich, du kannst der Beste in deinem Gebiet sein, nur wenn du in so einer Nische unterwegs bist, das einfach nie die Massen anziehen wird, dann wirst du weniger verdienen, als wenn du der Beste bist im Pop-Bereich. Weil, ist das gerecht? Mhm. Weiß ich nicht. Ist die falsche Frage.
Ja. Das ist ja die Geschichte von den Beatles eigentlich. Die Beatles, ich meine, John Lennon war sicher brillant in dem, was er gemacht hat, ja. Aber er hat halt die Technik nicht verstanden. Und dann kam halt Paul McCartney dazu, der das Technische konnte, aber sie haben trotzdem den Manager gebraucht, der dann sagt, jetzt schneidest du dir so und zieht dann den Anzug an und dann wird das schon. Ne?
Ja.
Und das war auch so. Aber es war doch eine andere Zeit.
Und sie haben sich dann, glaube ich, alle davon leben können. Also, war es nicht so ein schlechter Deal.
Sie dürften ganz erfolgreich gewesen sein, was ich gehört habe.
Ich glaube, es ist sie knapp ausgegangen, da über die Runden zu
kommen. Aber auch erst später.
Ja, klar. Aber eben.
Und George Harrison hat auch irgendwie sein Geld irgendwie am Schädel gehabt.
Ja. Aber darum, ich glaube, jeder geht damit anders um, jeder hat eine andere Geschichte und deswegen, jede Bandgeschichte ist anders. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie rauslesen kann, das ist der Weg zum Erfolg oder so, weil den gibt es nicht, weil es gibt so viele Bands und es ist schon alleine logisch, dass nicht alle erfolgreich sein können, weil nur eine gewisse Anzahl an Superstars kann es geben, so wie überall, so wie bei Schauspielern oder in der Kunst. Wenn du mal ein gewisses Level erreicht hast, ist es normalerweise so, dass du das bis zum Teil nicht mehr verlierst, sozusagen. Also die Luft da ganz oben ist extrem dünn und das schaffen extrem wenige Bands. Also sowas, was Wander, Seiler und Speer, Paar auf Stellar, Bilderbuch, und da gibt es noch viel mehr, und ich habe jetzt sicher 10 vergessen, und das ist eine selektive Auswahl. Das ist schon absurd, dort überhaupt hinzukommen, aber 99,9% der Bands kommen da nie hin. Aber nicht, weil die Frage ist, heißt es, dass die dann deswegen schlechtere Musik machen? Nein. Ja, wir sagen halt immer, es muss Bereitschaft auf Zufall treffen. Und natürlich ist extrem viel Glück dabei. Ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ich habe halt in Flo gekannt, aber hätte in Flo nicht gekannt, wäre jetzt in dem Musikbusiness. Hätte keine Musikagentur. Aber jetzt habe ich halt die Musikagentur nur, weil ich viel Zeit und Liebe da rein investiert habe. Aber bin ich verantwortlich, dass die Volkshilfe erfolgreich ist? Nein. Da habe ich einen kleinen Teil dazu beigetragen. Ja, wahrscheinlich. Aber die Volkshilfe wird es ja geben, wenn ich morgen aufhöre. Was nicht heißt, dass nicht eine gute Crew und ein gutes Management ist extrem wichtig, aber... Ich glaube, in meiner Branche überschätzen sich da manche Menschen, weil das Einzige, was in der Musik zählt, ist der Song. Es ist ja scheißegal, ob der Hit innerhalb von 10 Minuten geschrieben worden ist oder ob die Band 4 Jahre getüftelt hat. Entweder es ist ein Hit und er wird gehört oder nicht. Oder du kannst eine schlechte Nummer nicht zu einem Hit machen, auch wenn du das größte Marketingbudget der Welt hast. Und
Naja, ich weiß nicht. Wenn ich manche Hits anschaue, denke ich mir schon.
Ja, gut, diese. Ja. Das ist wieder die Frage, was ist ein Hit? Aber du kannst eben auch einen Hit haben oder einen Hit schaffen, wenn die vorher keiner kennt hat, wenn du einfach bei Menschen resonierst. Mhm. So wie Milky Chance. Mhm. Also, wie kann sowas passieren? Naja, der Song hat scheinbar in so vielen Millionen Menschen was ausgelöst. Mhm. Hat das irgendwer vorher gesehen? Nein. Haben sie einen Manager gehabt, der gesagt hat, machst du das so und so? Nein. Es war fucking Glück und Können oder weiß ich nicht. Ja, man weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Und sie haben verdammt viel draus gemacht und immer noch. Also, großartige Band. Auch wenn du das live ein bisschen anders siehst, aber der darf ja jeder dann seinen eigenen Zugang haben.
So ist ein schwieriger Zugang. Ja. Aber okay, das ist halt das Schöne bei Musik. Also Musik ist auch Geschmackssache einfach.
Eben, genau. Es ist Geschmackssache und letztendlich entscheiden die Masse an Fans, was sie hören wollen. Das ist das Schöne an der Musik. Also dadurch, dass jeder Konzertkarten kaufen kann, entscheidet er das Publikum. Und natürlich kann man mit Marketing was machen oder wenn ein Song im Radio läuft, wer entscheidet das? Und Ö3 hat immer nur enorme Macht in Österreich. Also wenn der Song auf Ö3 läuft, ist schon mal was passiert. Aber wer glaubt, dass, wenn du einen Hit auf Ö3 hast, 300 Leute zu deinen Konzerten kommen? So ist es nicht. Mhm. Und das ist vorbei. Also ich weiß nicht, ob es irgendwann so war. In den glorreichen Zeiten des Musikbusiness habe ich noch nicht dort gearbeitet, leider. Aber so ist es halt nicht. Also das wird halt auch überschätzt, was das dann wirklich bringt.
Ja, ich meine, ich glaube, es hat sich halt schon mit all diesen Plattformen und Streaming und so schon sehr stark verändert, weil du halt selbstständig dir deine Musik zusammenstellst, wie du es haben willst.
Ja.
Zu Zeiten, wo halt du angewiesen warst auf Ö3 als Konsument oder Konsumentin, war es wahrscheinlich was anderes, weil das waren halt die Musik, die du kanntest, war die im Radio gespielt hat.
Ja.
Punkt.
Genau, und da war es davor dann die Labels gegeben, die Major-Labels, die ausgesucht haben, was wird überhaupt veröffentlicht. Mhm. Und da war es ja auch noch mega cool, wenn du auf MTV gerannt bist. Das war, weil dann, was ich wie viele Leute MTV geschaut. Mhm. Jetzt gibt es, ich glaube, es gibt, weiß nicht, ob es MTV noch gibt, wahrscheinlich. Das, was man kennt, ist MTV unplugged jetzt, was andere kennt. Also, keiner sagt, ich gehe jetzt heim und schaue mal 2 Stunden MTV, weil ich Musikvideos konsumiere auf YouTube und nicht auf MTV. Ja, selber zusammenstellen oder, ich glaube, die Wahrheit ist halt für mich Algorithmen entscheidend, halt, was man hört. Also, man kennt es von YouTube, diese vorgeschlagenen Videos auf der rechten Seite. Die wissen schon, was wir mögen und das ist kein Zufall, was dort ist.
Nein.
Und da sitzt aber auch keiner dahinter, der das für jeden individuell zusammenstellt.
Ich fände
das
aber schon ziemlich cool, wenn das so wäre.
Ja, das ist, stimmt. Stimmt. Eine
also jemand, der jeden Tag eine neue...
Hast du schon davon gehört?
Ja.
Guten Morgen, Brenda.
Genau. Wir machen die Alexa.
Ja, ich wollte gerade sagen, Alexa oder Siri, da sitzt überall. Ja. Oder wie bei Hör ist das dann, oder wo jeder seinen persönlichen Assistenten...
Obwohl ich sagen muss, bei Spotify bin ich schon angepisst, wenn ich da diese wöchentlichen Empfehlungen nach meinem...
Der Release-Radar, oder wie das
heißt. Wie auch immer es heißt, Und da bin ich manchmal wirklich angefressen auf Sachen, die da drinnen sind.
Dass sie dich so schlecht kennen?
Ja.
Ja. Vielleicht wollen sie nur deinen Horizont erweitern.
Genau.
Ja, nein, das glaube ich nicht.
Ja.
Ich fühle mich auch wirklich beleidigt. Mein Musikgeschmack ist da manchmal schwer beleidigt. Ja, aber das ist eine, auch eine andere Geschichte.
Ja.
Aber wir kommen jetzt zu unserer zweiten großen Frage.
Ja, gerne.
Was sind Personen und oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
Grundsätzlich?
Ich stehe dir komplett frei, was
du die Frage interpretierst.
Okay.
Und über welche Person du gerne sprechen möchtest. Oder Personen oder Ereignisse.
Da gibt es ja viele Personen, deswegen ist das eine punktuelle Auswahl. Aber in der Geschichte bleiben auf alle Fälle der Flo. Also ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, beruflich. Und er hat sich das eben wirklich anders, dass er sich ein Jahr Zeit genommen hat, mich anzulernen. Einen Nichtwissenden im Musikbusiness hat er so weit gebracht, dass er dann dem gesagt hat, und du machst jetzt mein Management. Also das verstehe ich als einen sehr großen Vertrauensbeweis. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Und das war halt auch das Ereignis, dass halt die Volkshilfe beim ESC war und dadurch sie die kleine Türe für mich geöffnet hat. Und der zweite in dem Bunde ist halt der Bertl, mit dem gemeinsam ich Töchtersöhne gegründet habe. Das ist auch ein Zufall, weil der ist ein Jahr unter mir in der Schule gewesen. Dann haben wir uns 10 Jahre nicht gesehen, dann haben wir uns zufällig auf dem Festival getroffen. Und dann sind wir draufgekommen, dass wir zufällig was Ähnliches arbeiten. Und dann sind wir draufgekommen, dass er zufällig eine Straße weiter in Wien wohnt, in einer 2 Millionen Einwohnerstadt. Und dann haben wir jetzt gesagt, hey, du sitzt bei dir daheim alleine und ich sitze bei mir daheim und wir arbeiten alleine vor uns hin. Komm einfach zu mir ins Büro und wir reden einfach drüber. Das ist noch nicht so lange her, weil das war, glaube ich, 2016 und hat dazu geführt, dass wir dann Töchtersöhne gegründet haben, weil wir gemerkt haben, eigentlich wollen wir miteinander arbeiten. Gemeinsam mit dem Flo dann eben, der auch Töchtersöhne ist Und das war die zweite glückliche Fügung.
Und ihr habt sie mittlerweile, ich meine, angefangen hat, schätze ich mal, mit der Volkshilfe und.
Genau. Ja, der Bertl und, also unterschiedlich. Ja, ich habe mit der Volkshilfe angefangen und dann für aus diesem Netzwerk in Oberösterreich gemacht. Und der Bertl kommt aus dem Stoner Rock und hat eine Stoner Rock Band, Parasol Caravan, die man sich anhören sollte. Findet man in den Notes. Ja, ja.
Genau.
Und also sozusagen, das war eigentlich grundsätzlich sehr weit auseinander, aber wir wollten halt dann irgendwie, haben wir beide uns gedacht, eigentlich wäre es cool, wenn wir vom Musikbusiness leben könnten. Und haben gesagt, ja, das probieren wir halt jetzt einfach. Und am Anfang haben wir gesagt, wir spielen jetzt Agentur. Und dann so, als wären wir eine Musikagentur und machen eine und geben dem einen Namen. Und ja, dann 2018 haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir nicht mehr spielen, jetzt haben wir es.
Mhm.
Also fake it till you make it quasi.
Aber gut gemacht, schon aus wie meine Spotify-Playlist.
Ja. Danke, wir geben uns Mühe.
Ja,
und wir sind
machst aber immer du noch, Spotify-List?
Ich bin der dahinter sitzt und die Spotify-Playlist macht.
Aber wie ist das für euch? Weil ich meine, wir arbeiten ja in unserem Podcast zusammen und es ist schon anstrengend, so mit Freunden sowas zu machen.
Ja.
Weil es schon auch auf die Freundschaftsbeziehung auch sich auswirkt.
Ja, das stimmt.
Also in beide Richtungen nämlich.
Ja.
Und das schon manchmal schwer zu trennen. Und vor allem, mir fällt es auf, seitdem wir unseren Podcast haben, dass wir eigentlich, wenn wir uns sehen, mehrheitlich über Podcast reden.
Ja.
Dass man irgendwie das Private dann schon irgendwann rauslässt.
Aber es ist ja privat, weil es ist wahrscheinlich eine Leidenschaft von euch, oder?
Ja, das schon. Aber es sind dann einfach Themen, die wir vorher besprochen haben, die jetzt am Weg zum Sieg jetzt vielleicht besprochen werden, wenn wir mit der Podcast-Vorbereitung fertig sind.
Mhm. Aber wie ist das für dich?
Ja, ich will es nicht anders. Ich habe es immer so gemacht und ich liebe es, mit Freunden zu arbeiten und kann mir gar nichts anderes vorstellen, weil ich brauche diese emotionale Ebene, wo ich weiß, ich kann über alles reden. Die Person versteht mich und kennt mich und ich bin kein Dienstleister im klassischen Sinne. Also es sind nicht meine Arbeitskollegen, sondern das sind Freunde. Und das ist auch anstrengend, weil die Ebenen vermischen sich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich kenne es nur so in meinen eigenen Projekten und ich würde nur mit Leuten arbeiten, mit denen ich ja gern freundschaftlich einen Kaffee trinken oder für die mich interessiere. Also der kann nur der Beste in irgendeinem Bereich sein, wenn ich das Gefühl habe, ich will nicht, dass der in meinem Büro sitzt, weil er, warum auch immer, dann werde ich es nicht machen, weil ich so viel Zeit mit Arbeiten verbringe, dass die Lebensqualität dort passen muss und die ist halt, ja, warum hat man Freunde, weil es schön ist. Wenn ich die in meinem Büro sitzen habe, gehe ich natürlich da gern hin. Kann auch anstrengend sein, ist es auch. Aber mit einem Arbeitskollegen, der mich nicht mag und der vielleicht sogar meine Ziele torpediert oder seine eigenen Ziele verfolgt, ist wahrscheinlich 100-mal anstrengender wie mit 3 Freunden, die alle dasselbe Ziel verfolgen, so wie bei euch mit dem Podcast. Also ihr habt gemeinsam ein Ziel und das verfolgt es. Und deswegen, ja, natürlich redet man viel drüber, weil es einem wichtig ist. Und ich war jetzt mit dem Flo 2 Wochen auf Urlaub und natürlich haben wir auch über die Arbeit geredet, aber weil wir es gern machen, weil es unsere Leidenschaft ist.
Also ich glaube, gerade in so einer kreativen Branche, wo du arbeitest, wo man eben nicht diese normalen 9-to-5 Arbeitszeiten hat, wo es dann weißt, ja, und dann bin ich eh weg, da ist Freundschaft bis zu einem gewissen Grad schon eine Notwendigkeit, weil du wirklich so extrem viel Zeit miteinander verbringst, da kannst du gar nicht mit jemandem zusammenarbeiten, den du schon von der Weite irgendwie nicht riechen kannst.
Na, schon gar nicht, wenn du so 8 im Tourbus sitzt.
Ja. Das war darauf wollte ich hinaus eigentlich. Ja. Das ist ja dann noch einmal irgendwie die Steigerung ist, dass du ja dann so ganz viel Zeit miteinander verbringen.
Ja, na klar, also das wird zur zweiten Familie. Also die Jungs sehen sie öfters wie ihre Partnerinnen und Partner oder auch besten Freunde. Das ist halt einfach die Wahrheit. Natürlich, also wenn die 100 Konzerte im Jahr spielen und 150 Tage unterwegs sind und die Crew, ja, also uns ist das extrem wichtig. Es muss nicht immer sein und es wird immer einfach reine Dienstleister geben, aber natürlich, man sitzt Backstage zusammen, man sitzt beim Essen zusammen, das macht auch jede Band anders, aber uns ist das extrem wichtig, dass das müssen nicht alle meine besten Freunde sein, aber natürlich muss ich die Person riechen können und gern um mich haben. Und dann hat man andere Ebenen, mit denen man reden kann. Das finde ich schon, also wenn ich, und Vertrauen und das ist mir extrem wichtig. Ich vertraue meinen Freunden viel mehr wie fremden Personen, das ist wahrscheinlich normal.
Im besten Fall schon.
Und mir ist das Vertrauen so wichtig, weil ich sonst nicht arbeiten kann. Also wenn ich wem nicht vertraue oder ich das Gefühl habe, dann agiere ich anders. Oder dann muss ich agieren, dann muss ich drüber nachdenken, dann muss ich strategisch sein. Und bei meinem besten Freund brauche ich keine Agenda verfolgen, sondern wir haben eine Agenda. Und die ziehen wir gemeinsam durch und wenn das Baby größer wird, haben wir alle was davon.
Sprichst du auch nur mehr als wir?
In
also weil das ist, ich glaube, das ist das, was uns als erstes aufgefallen ist. Ja. Es gibt einen Zeitpunkt, wo du, wenn du mit jemand anderem was gemeinsam machst, dass du dann nur mehr wir bist.
Ja, sicher. Also, ja. Also
dass, auch wenn du mit anderen sagst, ja, wir müssen erst Termine machen, wir müssen erst das machen.
Ja, im Agenturkontext auf alle Fälle. Bei der Band passiert es mir ab, wo ich nicht auf der Bühne stehe. Sozusagen habe ich manchmal das Gefühl, ich bin das vierte Bandmitglied sozusagen und rede auch im Wir. Also wir sind unterwegs oder wir haben auf der Donauinsel gespielt. Ich habe noch nie auf der Donauinsel gespielt. Aber natürlich, also das ist ein großes Zentrum in meinem Leben. Und das ist ja auch schön. Ich bin ja dankbar, dass ich da dabei sein darf.
Ich finde es auch total toll. Es ist nur lustig, weil man manchmal das wieder ausschalten muss und sagen muss, es gibt schon uns als Personen auch noch einzeln. Ja.
Ja, das finde ich bei Beziehungen immer schrecklich, wenn Beziehungen in Wir reden.
Ja.
Sozusagen, wir haben keine Zeit.
Ja, du hast so, keine Zeit.
Ja, Moment, du kannst für dich reden, aber...
Ja. Oder wir und unser Facebook-Account.
Ja, aber das ist, finde ich, bei einer Firma oder einer Marke oder einer Band was anderes, weil da ist ja in einem Kontext das Wir logischer, wie das wäre komisch, wenn einer von der Band die ganze Zeit ich, oder würden sie die anhängen. Moment einmal, aber... Wir sind zu dritt. Wenn wir als Band unterwegs sind, dann ist es wieder wir.
Gibt es auch einen Punkt, wo man dann irgendwie als Team, die dann so viel unterwegs sind gemeinsam und auf Tour ist und so, wo man sagt, okay, jetzt mal ein, zwei Tage Pause ist auch gut?
Ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen, aber ich würde lügen, wenn ich sage, den Moment gibt es nicht. Ja, natürlich. Also wenn man eine ganze Tour voneinander pickt, dann bin ich persönlich auch mal wieder froh, wenn ich mehr Ruhe habe daheim. Aber das ist auch bei jedem anders. Es gibt Leute, die wollen nur auf Tour sein die ganze Zeit. Aber ja, das ist, glaube ich, auch ganz unterschiedlich.
Stimmt es eigentlich, dass sich das Musikbusiness so verändert hat, dass man heute eigentlich vom Plattenverkauf eigentlich nicht, dass das nicht das Ding ist, sondern dass eigentlich die Live-Auftritte das Geschäft ist?
Ja, ich glaube über 80%. Aber bei den ganz großen Bands. Also die würden nur vom Plattenverkauf auch leben können. Nein, das hat sich komplett gedreht. Also man sagt ja, früher hat man quasi live gespielt, um Platten zu verkaufen. Mhm. Und jetzt verkauft man halt Platten beim Live-Spielen. Aber man hat eine Platte, um live spielen zu können. Mhm. Für das brauchst du eine Platte. Der Großteil der Einnahmen bei all unserer Bands ist übers Live-Geschäft. Das hat sich sehr, 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 sehr stark gewandelt. Und auch Streaming und
Streaming wie auf den
YouTube-Werbung. Oder? Das kommt wieder drauf an. Also wenn du mehrere Millionen Streams im Monat hast, dann brauchst du nichts anderes mehr machen.
Aber das bricht halt nicht so viele.
Nein, nicht. Aber es gibt schon Acts, die nur vom Streaming leben.
Ja.
Die machen halt Playlist-Mucke. Und
die, die mir dann vorgeschlagen werden.
Genau, die dann der Algorithmus reinspielt, weil sie das glauben, dass dir das gefällt.
Ja.
Ja, nein, normal ist, die viel gestreamt werden, ziehen auch live die Massen an. Ist eh klar. Weil, und haben die Hits auf YouTube. Auch nicht immer, also eben. Nachdem es diese Playlist-Logik jetzt gibt, ist es halt so, dass du, wenn du unterwegs bist und der Algorithmus spielt dir rein, du ja nicht jedes Mal nachschaust, das gefällt mir, wie hassen die, wann spielen die jetzt in Wien, sondern du hast das Lied vielleicht schon 400 Mal gehört und weißt auch nicht mehr, welcher Band das ist. Dass du jetzt live nicht hingehen, auch wenn du das Plakat siehst oder die Facebook-Werbung kriegst, weil du die Band nicht kennst. Aber du bist ein großer Fan von dem Song. Ja, du bist die Ausnahme.
Ja,
du schaust da Bands
an. Aber weil ich halt einfach Konzerte so gerne mag.
Ja.
Und mich können Bands halt wirklich überzeugen mit einem guten Konzert, wenn sie eine gute Setlist haben.
Ja, eben, das haben stimmt.
Das ist ganz, ganz schwierig.
Wann es die Hits spielen.
Nein, es müssen halt die Hits sein, aber die Setlist muss eine Logik haben.
Ja, aber das empfindet jeder anders, oder? Was die richtige Logik ist.
Nein, aber es gibt eine Logik.
Welche?
Naja, zum Beispiel, wenn du eine Mondfinsternis hast, hast du vielleicht ein Lied mit einem Mond
mit einem Mond spielst.
Wenn du eins hast, ein Hit.
Ja, ich glaube, viele Bands würden es genau aus dem Grund nicht machen.
Ja,
um nicht das.
Too obvious.
Ja, genau. Too.
Prinzipiell, also wenn wir jetzt drüber reden, neue Musik entdecken und Algorithmus und so weiter, wie entdeckst du oder wie entdeckt ihr als Agentur neue Bands oder kommen die zu euch?
Wir haben jetzt Gott sei Dank schon die Größe, dass uns sehr viele Bands anschreiben, was sehr spannend ist, da so Dinge zu hören, die noch keiner gehört hat. Die schreiben jetzt nicht nur uns an, also so blöd bin ich nicht, dass ich das glaube. aber die meisten Bands sucht man sich dann als Agentur trotzdem eher aktiv. Also man treibt sich in der Szene rum, man hört, da gibt es ein neues Projekt oder das Projekt oder die Band hat einen Hit und es beginnt zu laufen und dann trifft man sich halt mal mit denen.
Gibt es auch so Künstler, die jetzt bei einer anderen Agentur sind oder irgendwo unter Vertrag und du denkst da, ich könnte das so viel besser machen, ich könnte so viel mehr aus dir rausholen?
Ja, leider. Ja.
Ist das dann eher frustrierend oder spannend, das an, den irgendwie zu kriegen oder die?
Nein, das machen wir überhaupt nicht, irgendwie Künstler abwerben oder so, das finde ich ja, weiß ich nicht. Das finde ich falsch. Und das muss jeder Künstler für sich selber wissen, mit wem er zusammenarbeiten will. Aber ja, natürlich denke ich mir, bei vielen Künstlern, man sieht irgendwie, dass da wenig Strategie dahinter ist. Warum ist das so? Aber wie gesagt, es ist manchmal schon ärgerlich. Aber es sind eher die Bands, die ich selber gern höre, wo ich mir denke, für die würde ich gerne arbeiten. Aber das ist natürlich out of reach.
Was würdest du Bands raten, worauf sie bei ihren Musikmanagern achten sollten?
Ob sie die gleichen Ziele verfolgen und aber versteht, was die Band will. Und da ist eben wichtig, dass die Band sie im Vorhinein einmal gefragt hat, was sie überhaupt wollen, was die Ziele sind, ob überhaupt innerhalb der Band alle die gleichen Ziele verfolgen. Oder ob es sich eh nicht ausgeht, wenn der Manager dann schafft, dass es 30 Konzerte gibt und dann kommt man drauf, der eine arbeitet, der andere unterrichtet und der dritte hat 3 Kinder und will eigentlich eh nur 5. Also
ja.
Aber der größte Rat ist wahrscheinlich, du brauchst am Anfang keinen Manager. Wenn du nicht dran glaubst und wenn du das Baby nicht zu einer gewissen Größe ziehen kannst, es wird kein anderer für dich machen. Also das ist, glaube ich, bis zu Punkt X kann man meiner Meinung nach alles selber machen.
Ja. Das ist halt aus deiner Perspektive, weil du halt jetzt schon weißt. Ich glaube, das ist halt... Ich glaube, es für Bands halt schon schwierig ist zu wissen, okay, wie gehe ich das jetzt an, die Geschichte.
Ja, aber da gibt es ja Leute, also wenn in Österreich mit der Mika gibt es eine Einrichtung, die ist großartig, die beraten die überall for free. Okay. Und es gibt ja Agenturen, zu denen man gehen kann und fragen kann, wie mache ich es eigentlich? Also wir reden auch mit Künstlern, wo uns klar ist, die werden jetzt in der nächsten Zeit nicht zu uns kommen. Aber natürlich nicht mehr die Zeit, wenn sie Fragen haben, das ist ja nicht das Problem. Da glaube ich halt eher oft, sozusagen den Mythos gibt, na, jetzt bin ich bei einer Agentur, jetzt konzentriere ich mich aufs Musikmachen. Ja, bis zu einem gewissen Teil ja, aber nur weil ich bei einer Agentur bin, was heißt das? Also nur weil ich einen Manager habe, einen Booker und einen Promoter, heißt das nur nicht, dass irgendwas passieren muss. Also erstens weiß ich nicht wirklich, ja, also wisst ihr, was ich meine? Es ist so, ich glaube, dass man die ersten Meter auch nicht, also und vielleicht gescheiter ist, ich habe meinen besten Freund oder meine beste Freundin oder einen Kollegen oder eine entfernte Freundin, die Musikmanagement studiert hat und fragt den, hey, findest du es cool, was wir machen, willst du uns helfen? Und man ist eine kleine eingespielte Truppe und wenn dann die größeren Entscheidungen und wenn einmal ein bisschen Umsatz fließt, dann wird es nie das Problem sein, dass man eine Agentur findet, die hilft, weil wenn Geld fließt, dann wollen mehr Menschen mitverdienen. Für das gibt es Agenturen und da macht es dann auch Sinn, aber und das kommt auch auf das Genre drauf an. Da funktioniert die Pop-Bubble anders wie die Rock-Bubble oder die Metal-Bubble. Deswegen, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept, aber bevor ich meinen Manager suche, muss ich selber wissen, wo ich eigentlich in 3 Jahren sein will. Nicht, weil das dann passiert oder so, sondern...
Immer,
weil
es einen Plan braucht.
Ja, genau. Der Plan wird nie zum Umsetzen sein, weil Pläne da sind, um sie zu brechen. Aber das ist das, was wir in unserer Erfahrung schon merken, dass die wenigsten Bands sich eigentlich über die grundlegenden Fragen Gedanken gemacht haben. Deswegen, wir schicken denen immer einen Fragebogen mit unseren 10 Fragen und sagen, denkst du da mal drüber nach? Und da waren aber auch schon Acts bei uns, die man kennt und die dann gesagt haben, okay, wow, über das haben wir noch nie nachgedacht. Und nicht, weil die Fragen so speziell sind oder so cool oder so arg, sondern einfach, weil man vergisst, dass ja nur wer für mich arbeiten kann, wenn ich dem erklären kann, was ich eigentlich mache und wo ich hin will. Und dann kann ich abchecken, passt der zu mir?
Ja.
Und versteht der das? Weil ich kann den besten Booker der Welt haben, wenn der die falschen Kontakte hat, bringt es mir nichts. Wenn man eine gewisse Größe hat, wenn man mehrere Hits gehabt hat und wenn 1000 Leute zum Konzert kommen, dann wirst du sowieso eine Agentur finden, die das...
Ich glaube, das ist nicht das große Thema.
Ja. Aber als kleine Band oder als Musiker, die anfangen, gibt es sowieso gar richtig und falsch, aber muss man sich selber halt einmal die Fragen stellen, wer bin ich, was mache ich, wo ist mein Publikum, wie will ich live spielen, wen kann das interessieren, wie schaut das aus, wie schaut es auf der Bühne aus, wie schaue ich aus, wie schauen meine Social-Media-Kanäle aus. Das ist ja der Punkt. Ich habe ja heutzutage, ich brauche keinen. Ich kann meinen eigenen Instagram-Account machen, ich kann meine Musik auf YouTube und Spotify hochladen.
Ja, natürlich kann man das prinzipiell alles. Aber ich meine, das sage ich jetzt aus unserer Sicht, die schon auch damit kämpfen, manchmal wieder so irgendwie so in die Spur zu kommen. Wenn man mit so vielen Dingen irgendwie beschäftigt ist und man ja doch irgendwie inhaltlich das tun will, was man tut. Und dann muss ich mich beschäftigen mit irgendeiner Social-Media-Strategie und wann poste ich was und wohin und wie schaut das Bild aus und welche Schrift nehme ich da und wo tue ich das Logo hin. Das überfordert manchmal schon.
Ja, aber es ist wahrscheinlich zu 90% einfach komplett wurscht.
Danke.
Also der Erfolg einer Band hängt nicht darauf ab, sozusagen, ob ein Rechtschreibfehler im Instagram-Post drinnen ist. Darin ist noch keine Band zugrunde gegangen.
Ja, aber zum Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, neben dem bloßen Netlist, zum Beispiel scheiß Artwork auf einer CD oder am Cover.
Scheißegal.
Wirklich?
Das ist scheißegal. du wirst, kannst sie die nicht hören, weil das Handwerk nicht gefällt.
Aber weil es dir gut gefällt, schmeckt vielleicht.
Stimmt. Stimmt. Aber macht es die Musik besser?
Ja, du wirst halt auch aufmerksam. Also es ist halt
so. Gehst nicht zu einem Live-Konzert, weil dir der Sänger nicht gefällt?
Wie nochmal?
Gehst nicht zu einem Live-Konzert, weil dir der Sänger nicht gefällt?
Es kommt auf die Setlist an.
Ja, eben. Es kommt auf die Setlist an und damit sagst du, es kommt auf die Lieder an. Wir reden so oft über das. Maschine von Bilderbuch ist ein Hit. Mhm. Dass da ein cooles Video ist, ist unbestritten. Das Video hat den Song nicht zu einem Hit gemacht. Mhm. Da sind halt zwei großartige Dinge zufällig aufeinander getroffen, mhm, oder nicht so zufällig, weil sie die sehr viel Gedanken machen. Aber der Hit, der Song würde auch funktionieren, wenn das Video nicht cool wäre. Mhm. Weil den kann ich ja ohne Video höre, das Lied gern, und auch live funktioniert es. Mhm. Und ich glaube, viele Bands, und ein cooles Video macht heutzutage eh schon jede junge Band, dann ist wieder die Frage, was ist cool? Du kannst die besten Videos machen, wenn der Song keinen catcht, mhm, werden sie ihn 400 Leute anschauen. Keiner schaut sich öfters wie einmal ein Video an, weil das Video cool ist. Ein Musikvideo.
Okay, ja, ich schaue mal gar keine Videos an, aber...
Ja. Ja, das schaust du gar keine Videos an?
Nein, eigentlich nicht. Ja.
Du schaust nur MTV.
Ja. Genau, ich schaue MTV. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich schaue es.
GoTV.
GoTV.
Das ist gut.
Also zum Beispiel, also das ist so ein schönes Beispiel. Vor irgendwann siegert die erste Band am ersten Tag um 2 Uhr am Nachmittag, spielt einmal die Lieblingsband aus Bosnien.
Ja.
Ich finde die halt wahnsinnig cool,
ja,
und ich finde, die machen auch wahnsinnig gute Musik, sind live super. Aber es hat sich halt keine so gekannt dort.
Ja.
Und damals Weltmusik, die Bühne gespielt, sind halt 10 Leute davor gestanden.
Ja.
Und weil die aber so ein paar Höhen machen auf der Bühne, war es nachher voll.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch nur deswegen, weil sie gut auftreten können.
Ja.
Sie treten auch, glaube ich, 300 Mal im Jahr aufgefüllt. Ja. Das ist halt, finde ich, auch so ein gutes Beispiel an Bands, die sich auch darüber irgendwie einen Namen machen.
Ja, klar. Das ist halt live ein Spiel. Ja.
Ja.
Ja. Das sind eh sehr, sehr viele. Eben. Aber da hast du es wieder. Dann ist... wieder egal, was sie am Vortag auf Instagram gepostet haben und wie das Cover ausschaut. Die Leute gehen hin, weil es live überzeugt.
Mhm.
Und du erzählst dann von deinem Freund und sagst, ey, die kommen in 2 Monaten in die Arena in Wien, da muss man hingehen, weil das Konzert ist einfach geil.
Mhm.
Und nicht, und dann wird ja nicht drauf sagen, nee, Moment, da gehe ich nicht hin, weil auf dem Instagram-Foto die Farbstimmung bei der Kleidung nicht passt. Das ist nicht unwichtig, ja. Social Media. Verstehst du überhaupt?
Ja.
Das ist extrem wichtig, aber die Kleinigkeiten sind wurscht. Ob der Schriftzug ein Punkt größer ist oder kleiner, ob die Schrift gelb oder rot ist, über das kann man sich alles Gedanken machen. Aber bei einem gewissen Grad ist es genauso, aber es ist nie das Wichtigste.
Nee.
Und du kannst 17 Rechtschreibfehler in deinem Instagram-Post machen. Who cares? Also ich folge ja nicht Leuten, weil... Also ich höre ja nicht Musik, weil mich die Kleidung so anspricht.
Ich auch nicht.
Also es kann dazu kommen, dass ich mir denke, so wie bei Mumford & Sons, das schau ich mir, das ist aus einem Guss, das ist einfach... Die machen... Folk, Mucke.
Aber die sind ja auch über Live-Auftritte groß geworden.
Ja, die sind eine fette Live-Band halt einfach. Ich meine, wie ich die in der Stadthalle gesehen habe, da willst du nicht mehr heimgehen und hoffst, dass du nur 3 Stunden spielen. Rammstein Detto. Also es ist.
Stimmt.
Man kann davon halten, was man will, aber die sind live halt einfach eine Macht. Und da passt alles zusammen, dieser Gesamtkunstwerk. Und die haben es geschafft, dass über andere Cover diskutiert wird aus anderen Gründen. Also da hat es dann schon. Ja, aber die schaffen es immer wieder, dass über Dinge diskutiert werden, die gar nicht da sind. Also wenn wer sagt, ich bin nicht erfolgreich geworden, weil meine Cover schier waren, dann hat er, finde ich, eine sehr einfache Ausrede gefunden. Und natürlich ist cool, wenn das zusammenpasst und es soll das System, und über das sollte man sich auch Gedanken machen. Aber ja, natürlich, man sollte sich alles Gedanken machen, aber irgendwann muss ich ins Tun kommen.
Mhm.
Und wenn ich alles zerdenke und wenn ich 300 Instagram-Follower habe, und ich mache 7 Tage Fotoshooting für die besten Fashion-Fotos, weil ich ja eine junge Band bin, wozu?
Mhm.
Die 300 Leute folgen dir eh schon. Du wirst keinen einzigen Follower dazukriegen.
Mhm.
Weil es keiner auf Instagram kriegt, der dann nicht folgt. Das heißt, das Instagram ist kein Multiplikator.
Ja.
Über das sollte man nachdenken. Die Multiplikatoren ist die Musik, ist YouTube, ist Spotify, sind Playlists, sind Algorithmen, sind Radios, sind Freunde, die drüber reden. Aber keiner wird sagen, bitte macht dir die Bänder, weil der Instagram-Post war so leibend. Die kommen, also...
Natürlich. Ja.
Sondern schaut er die auf Instagram an, weil die Musik
ist. Aber das so muss halt auch mal was sagen, weil prinzipiell, ich glaube, jeder, der irgendein Projekt macht, der das tut, versucht das natürlich so perfekt wie möglich zu machen.
Ja.
Und dann kommen solche Sachen und dann verbringt man wahnsinnig viel Zeit damit, sich zu überlegen, wie denn ein Post ausschauen sollte, eben auf welchem Kanal.
Ja.
Aber tatsächlich hast du recht, dass es eigentlich manchmal wurscht ist.
Ja, es ist.
Wenn das Produkt dahinter einfach.
Ja, und nicht natürlich braucht es eine Strategie, aber mir geht's gar nicht darum, also wir haben, natürlich haben wir eine Social Media Strategie und einen Postingplan und.
Ja.
Aber ich diskutiere nicht über das vierte Wort nach dem Komma. Und wenn er das Fehler ist, dann ist er halt da. Ich meine, kann es ja bearbeiten. Aber ich werde deswegen nicht zu viert telefonieren eine halbe Stunde. Sondern wir haben einen in der Band, der macht das. Und der macht das verdammt gut. Und der hat seinen eigenen Stil und das passt. Du hast es eh gesagt. Dieser Perfektionismus kann da sehr, sehr lähmend sein. Und nicht bei der Musik. Und ich bin gar nicht gegen Perfektionismus, sondern, wie du gerade gesagt hast, eben, man muss dann über so viele Sachen nachdenken. Aber eigentlich sollte man darüber nachdenken, in der Musik, was ist das Produkt eigentlich, um das geht. Und das ist meistens die Musik. Es gibt schon Fashion-Bands und es gibt Künstler, Interpreten, die davon leben, dass Celebrities sind oder so. Aber die meisten Bands, und wir arbeiten mit Bands, die erfolgreich sind, sind erfolgreich, weil sie einfach verdammt gute Musik machen.
Die nächste große Frage passt da irgendwie ganz gut dazu, und zwar ist das, worauf bist du stolz?
Ich glaube, am stolzesten bin ich, dass ich es geschafft habe, mit meinen Freunden zu arbeiten und selbstständig zu sein. Also, dass ich das, habe ich mir irgendwie 2011 das erste Mal überlegt, dass das eigentlich cool war, weil ich gewusst habe, mit meinem Studium als Philosoph braucht mich keiner. Deswegen war es wahrscheinlich gescheiter, ich mache was, wo ich mein eigenes Geld verdienen kann und von keinem abhängig bin. Ich weiß immer von Leuten abhängig, aber und dass das aufgegangen ist, macht mich extrem stolz und ich weiß, wie viel Glück und Zufall da dabei ist, aber das macht mich stolz. Ja. Und dass ich eben wirklich sagen kann, ich gehe ins Büro und da sitzen meine Freunde. Weil man Erfolge viel besser genießen kann und Misserfolge viel besser abfedern kann. Wenn man gemeinsam in der Scheiße sitzt oder sagt, okay, es ist passiert, wir haben aber die letzten 3 Jahre das und das auch geschafft, also ziehen wir es gemeinsam durch, weil wir wollen gemeinsam dorthin.
Findest du, dass es irgendwie diese Verantwortung wächst, umso größer die Bands werden?
Ja, aber je größer die Bands werden, desto mehr kannst du die Verantwortung aufteilen, weil du halt mehr Kohle zur Verfügung hast und deswegen wächst die Crew. Das heißt, du hast...
Hast du doch mehr Verantwortung?
Ja, wer hat mehr Verantwortung? Der Manager? Weiß ich nicht. Ich mache das noch nicht so lange. Vielleicht in 10 Jahren kann ich da die Frage, glaube ich, besser beantworten. Okay. Natürlich habe ich jetzt mehr Verantwortung, aber...
Was dahinter steht, ist natürlich, wenn du jetzt kleine Bühnen spielst und da hast du halt 200 Leute stehen und das ist ganz nett und das macht Stimmung und ist gut, ist was anderes, wenn du die Verantwortung hast, du weißt, du gehst auf eine Bühne, da stehen jetzt 1000 Leute vor dir, die erwarten was und du hast da irgendwie eine Crew dahinter, die du auch irgendwie im Griff haben musst.
Ja.
Und du musst ganz viele Erwartungen irgendwie erfüllen auf verschiedenen Seiten. Ob das nicht, das war eigentlich die Frage, ob das der Stress ist, das irgendwie zu erfüllen auch.
Ja, der Druck steigt manchmal schon, aber eher immer nur, wenn es so Highlights gibt oder neue, irgendwie die erste Show vor 3000 Leuten, die erste Show vor 500, die erste vor 1000, das erste große Festival. Wenn Dinge neu sind, steigt der Druck und die Verantwortung. Aber grundsätzlich haben wir immer denselben Approach, ganz egal, ob 200 Leute vor der Bühne stehen oder 3000. Auch die Band selber. Natürlich sind sie nervöser, wenn es Donauinselfest ist.
Ja.
Stimmt auch nicht immer. Es stimmt zum Teil sicher, aber wenn ein Projekt größer ist, hat man halt dann auch einmal den Luxus, Verantwortung an Spezialisten abzugeben. Und es steigt der Organisationsaufwand. Ja, für Bands wird die Verantwortung eben geringer, weil sie dann eine Crew haben, weil sie ein Team haben, weil sie eine Agentur haben. Und sie können sich mehr auf einer Hauptverantwortung konzentrieren, das bestmögliche Konzert zu spielen. Aber da geht ja auch jeder Künstler anders damit um. Der eine hat Lampenfieber und dem anderen ist komplett egal. Natürlich steigt die Verantwortung, weil mehr Leute finanziell davon abhängig sind.
Und weil auch der Druck, ich nehme an, dass der Druck auch höher ist, das nächste gute Lied zu schreiben und das nächste gute Album zu machen und auf dem gleichen Niveau auch zu bleiben.
Ja, aber ich glaube, das empfindet auch jeder anders. Ich bin kein Musiker, aber der Druck, überhaupt einmal den ersten Hit zu schreiben, stelle ich mir viel schlimmer vor, wie zu wissen, 4 Songs von mir rennen eh schon im Radio. Scheinbar habe ich die Fähigkeit, also ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es wieder schaffen werde, wie wenn ich noch nie gemerkt habe. Also, weißt du, wie ich meine? Sozusagen, der Druck zu sagen, ich will als Musiker leben, aber ich habe noch kein einziges Konzert gespielt, wo Leute für ein Ticket gezahlt haben, den finde ich viel größer als zu sagen, eine Band, die irgendwie gut davon leben kann, die dann sagt, ja, jetzt habe ich schon Druck, weil ich muss das nächste Album schreiben. Ja, ich glaube, es ist nicht vergleichbar. Und das empfindet jeder anders. Die einen zerbrechen an dem, die anderen an dem anderen. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich sehr individuell. Mir nimmt es Druck ab, wenn Dinge größer werden. Ich Teil davon war, weil ich merke, okay, scheinbar kann ich es. Das heißt, ich werde es beim nächsten Mal wieder können. Wenn die Jungs bei Natur jeden Abend abliefern, dann nimmt das Druck runter. Weil ich merke, okay, live haben wir bei der Volkshilfe nicht das Problem. Das ist immer sehr überwältigend, was die Jungs machen und warum soll sich das ändern? Also wenn ich jetzt mit der Angst jedes Mal vor der Bühne stehe, dass die Magie verloren geht. Das ist so wie die Angst, dass mir ein Bus überfährt. Die Wahrscheinlichkeit gibt es, sie ist aber sehr gering.
Ja, leider habe ich halt schon Konzerte gesehen, wo das Publikum einfach nicht mitgemacht hat. Ja. Und das ist halt immer so bitter, finde ich, für Bands.
Ja.
Ich finde, man merkt das dann auch, wenn das gar nicht funktioniert. Ich war in der Stadthalle, egal welche Band, wo dann der Sänger einfach gesagt hat, wisst ihr was, also wenn es euch nicht gefällt, ihr könnt es gehen, aber auch.
Aber es war sein Konzert in der Stadthalle.
Ja.
Ja.
Aber das Publikum war einfach so gar nicht da.
Ja.
Also so wie gar nicht zu Hause.
Ja, das finde ich dann sehr schade.
Ja, nein, auch für die... Ja,
für alle Beteiligten.
Ja,
also erstens frage ich mich, warum die Leute hingehen, wenn sie es eh nicht hören wollen. Ja. Das ist ja nicht gratis.
Also das hat sich angefühlt auf dem Konzert, als würden die Leute, weiß nicht, Gabalier erwarten und Rammstein kriegen.
Ja.
So, es hat sich wirklich so angefühlt. Und dann stehst du drin und denkst, wirklich?
Ja.
So ernst?
Ja, das ist weird, ja, das stimmt. Aber das ist hoffentlich sehr selten.
Ich glaube so, die ist nicht so die Regel.
Ja. Nein, aber das war halt wirklich bitter, das Konzert. Ja. Ich habe jetzt die letzte Frage für dich in dem großen Teil. Und zwar, was bringt dich zum Lachen?
Lustige Menschen.
Gute Antwort.
Ja.
Es gibt sehr viel Einblick in dich.
Ja. Ja.
Was findest du, sind lustige Menschen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe einen Hang zum Zynismus. Das kann ich extrem lustig finden. Und clevere, smarte Witze oder spontan, also Situationskomik finde ich extrem großartig, wenn Leute so aus der Situation heraus die richtige Meldung bringen, den richtigen Satz sagen oder die richtige Antwort liefern, mit der man nicht gerechnet hat. Also so überraschende Momente. Aber ja, ich bin großer Family Guy Fan. Also jeder, der Family Guy kennt, wird meinen Humor einschätzen können. Also je absurder, desto besser. Ich kann da sehr weit gehen, was Humor betrifft. Ich habe da auch keine Grenzen oder so.
Bist korrekt? Muss sein?
Nein.
Okay.
Nein. Also ich finde, Political Correctness hat in sehr vielen Bereichen sehr viel Berechtigung. Man kann es übertreiben.
Mhm.
Vor allem, wenn es klar ist als Satire oder Humor. Und auch da gibt es auch Grenzen, versteht es mir nicht falsch. Es gibt Geschmacklosigkeit auf alle Fälle. Im Humor ist bei mir sehr, sehr viel möglich. Und ich mag das, wenn so wie es bei Family Guy ist, da weiß man ja, dass die jetzt nicht, die sind bewusst politisch inkorrekt, das ist aber deren Stil, aber die machen das nicht, um Menschen zu kränken oder so. Also wer sich Family Guy anschaut und glaubt, die machen das hat das Konzept der Sendung nicht verstanden. Es ist irgendwie die Aufgabe des Satirikers, Satire zu machen, und deswegen sollte man es einmal zugestehen, dass er es macht. Es gibt Grenzen, aber...
Mit dem Zeit und Ort für.
Ja, genau.
Und für nicht.
Ja. Genau, ich gehe ins Kabarett, um zu lachen und nicht, um den Typen zu kritisieren. Also, das finde ich, merkt man. Ja. Also, wenn ich mich in ein Kabarett reinsitze, da die Leute lachen über schlechte Witze auch, weil das der Ort ist, um zu lachen.
Mhm.
Deswegen lache ich viel leichter über was, dass ich, wenn es mir irgendwie gerade nebenbei passiert, würde ich wahrscheinlich gar nicht drüber lachen. Mhm. Aber ich gehe ja da rein mit dem Approach, okay, da wird jetzt was Lustiges passieren.
Ja.
Deswegen sind viel mehr Dinge... Weil der Rahmen da ist. Lustig.
Das stimmt.
Ja, also es gibt Bühnenmenschen, die sind auf der Bühne die lustigsten Menschen, und dann sitzen sie danach mit dem nach dem Auftritt beieinander und denken so, wie geht sich das aus? Ja, derselbe Schmäh funktioniert. Ne?
Ja, ist es nicht auch der Druck für die Menschen, dass sie immer lustig sein müssen? Also jemand, den man jetzt kennt von einem Kabarett oder von einem Fernsehen, also British Comedy und so, die sagen halt schon, dass es schon ein Thema ist, dass sie nicht immer lustig sein wollen auch.
Ja. Ja, aber das, ja.
Ich glaube, das ist prinzipiell, das ist bei jedem Beruf so. Also, wurscht, ob du jetzt Komiker bist oder Musiker. Von einem Musiker, also, wenn ich an meinen Cousin denke, der Klarinette spielt und den dann bei jeder Familie fragt, spielst du ein bisschen was, oder? Und muss halt nicht immer sein. Also, wenn du dann gezwungen wirst, deinen Beruf, der mal dein Hobby war, auszuüben, weil es ja mal dein Hobby war, oder halt, also, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen.
Ja,
schwierig.
Das glaube ich auch. Da bin ich bei euch. Da muss man dann schon verstehen, dass das ein Beruf ist oder eine Bühnenfigur.
Ja.
Und der Mensch, der auf der Bühne steht, ist eine Kunstfigur. Und das wollen viele Leute nicht verstehen. Das ist mir aber ganz wichtig, das zu verstehen. Mir ist ganz egal, was der am Sonntag isst oder ob der zum Ikea fährt oder zum Mömax. Who cares? Also, wenn er auf der Bühne lustig ist und ich habe Eintritt in ein Kabarett zu, dann ist es großartig. Wenn nicht, dann... und ob der da, weiß ich nicht, depressiv ist oder der glücklichste Mensch, geht mir auch nichts an.
Mhm.
Also muss er entscheiden, ob er es öffentlich machen will. Aber...
Ja, aber es ist halt, ich glaube, es ist einfach, das von Leuten, die man auf der Bühne kennt, dass sie lustig sind, erwartet man, dass die 24 Stunden nonstop
irgendwie immer lustig aber sind. Das ist der komplette Fehlschluss.
Ja, total.
Weil der ist vielleicht lustig, weil er sich auf der Bühne Sachen erlauben kann, die er wo er Angstzustände kriegt, ja, wenn er es in der Öffentlichkeit macht, an einer anderen.
Ja, aber das ist ja genau die gleiche Geschichte wie mit Ed Sheeran, mit, dass er ja eigentlich stottert,
ja,
oder gestottert hat,
ja,
und durch Singen eigentlich, dass, ja, er das überwunden hat,
ja,
weil es halt auch irgendwie seinen Platz gefunden hat.
Ja, ja, der ist sowieso sehr beeindruckt.
Ja, er wollte eigentlich Hip-Hop-Star werden.
Ich glaube, es ist besser, was er jetzt macht.
Aber, und warum ist es, ja, nicht geworden?
Weil er stottert, oder?
Nein, weil der Manager gesagt hat, du,
ja,
so wie du ausschaust, Hip-Hop eher nicht so.
Nicht nach Hip-Hop.
Ja. Ja. Kannst du gut über dich selbst lachen?
Ja,
das ist,
ich glaube schon. Ich glaube, das ist kein Problem von mir. Es gibt auch da Grenzen. aber nachdem ich selber sehr gern Witze über andere mache, und das sollte man das dann selber auch aushalten.
Wir sind wieder am Ende angelangt, nach einem schönen Gespräch, das sehr informativ war und ich glaube auch ganz gut Einblick gegeben hat in was du so tust und wie es so prinzipiell in der Musikwelt ausschaut und was man sich darunter vorstellen kann, wenn man darüber redet. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, an die Hörerinnen und Hörer weitergeben möchtest, was dir besonders im Herzen liegt, was du vielleicht noch nicht gesagt hast?
Wo findet man deine Agentur, wenn man es finden möchte?
Im Internet.
In unseren Shownotes.
Ja.
In unseren Shownotes.
Töchtersöhne.org.
Rüben. Wann ist das nächste Volksiva-Konzert, auf das man unbedingt gehen sollte?
Das ist in jedem Bundesland anders. Ich weiß nicht, wo eure Hörer überall sitzen. Im ganzen deutschsprachigen Raum wahrscheinlich verteilt. Deswegen schaut auf volkshilfe.at, Volkshilfe mit F, geschrieben, wie Folk. Dort findet man alle Termine und wird glücklich. Was will ich nur sagen, dass ich es schön finde, dass es so Menschen gibt wie euch, die sowas machen.
Okay.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, auch immer zu checken, dass sowas nur passiert, weil sie Menschen die Zeit dafür nehmen und die Energie aufwenden. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, dass das auch die Hörer wissen, das heißt, sonst würden sie es nicht hören. Aber ja.
Also der eine, der jetzt noch zuhört.
Ne? Ja, genau, der gewonnen hat. Du hast halt die CD gewonnen, weil es der Einzige bist, der es bis zum Ende durchgehauen hat. Und ich habe jetzt einen Fan mehr, was mich sehr freut. Genau, da kannst du mir auf Instagram folgen.
Ich gebe es in die
Shownotes. Ja, genau. Fest kommentieren unter meine Instagram-Posts, weil Instagram ist ganz wichtig.
Vor allem Insta-Stories machen von dir, ist ganz super, oder?
Wenn es Insta-Stories gibt, dann sind es ausgewählt. Ja, gibt wenige, aber dafür
Spannende,
ja. Ja.
Also, von unserer Seite, danke fürs Kommen wieder.
Ja, sehr gerne, danke für die Einladung.
Immer gerne, du bist immer herzlich
willkommen. Passi, komm nächste Woche wieder.
Was?
Ja, jede Woche. Wir haben noch so viele Themen. Ja.
Ja. Ja. Wir haben noch nicht über alles über Setlists. Ich habe da noch viel mehr Meinung
stimmt, dazu. Ja, stimmt, wir besprechen alle Setlists durch.
Ja, bitte.
Du, fang an, dass du das mitnimmst von Konzerten. Oder machst du das?
Wie meinst
du? Mitnehmen, die kleben ja auf der Bühne.
Ja, der kommt nicht mehr hin, wo man hin will.
Ja.
True that.
Ja, schauen wir es nächstes Mal, wenn es.
Ja.
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 Normal gibt es Lösungen für diese Probleme.
Oh, das ist super.
Ja,
ja, werde ich das sagen, danke.
Ja.
Aber danke auf jeden Fall fürs Kommen, für die Ehrlichkeit und für Musik reden, ist immer, finde ich, super.
Ja, das stimmt.
Was wir aber noch nicht besprochen haben, ist, wie war das für dich eigentlich der erste Tag, wo du nicht mehr deinen Text geschrieben hast auf Facebook?
Erleichternd.
Wirklich?
Ja. Also es ist jetzt auch schon irrsinnig weit weg in meinem Kopf. Also das war so eine Phase, die war gut und spannend, aber ich bin froh, dass ich es jetzt nicht mehr machen muss. Weil es hat mir keiner gezwungen, außer ich mich selbst.
Der eigene Druck.
Ja, ja.
Aber die, mit denen wir Freunde ziehen, können sich das noch durchlesen?
Ja, das stimmt.
Mhm.
Das stimmt. Ich habe es noch nicht einmal rauskopiert. Also ich habe, glaube ich, nicht einmal, muss ich noch machen. Aber Facebook vergisst nichts. Für das haben wir soziale Medien.
Ja.
Ja, eben. Also jetzt hat mir Google gerade geschickt, wo ich letztes Jahr über war. Das war so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, es ist eine komische Welt, in der wir leben.
Ja, das stimmt.
Also Google weiß permanent, wo ich bin, aber wenn ich den Standort ausschalte, weil ich Android-Handy habe und die einfach wissen, wo ich eingeloggt bin. Und es ist wirklich, über das sollten wir eigentlich viel mehr reden, weil das ist wirklich krank. Also wirklich schreck, da ist einfach gestanden, du warst da und da und da und du warst so oft in der Stadt. Und jemand sagt, kann ich ja keinen mehr anlegen. Ja, ja. Das zerstört jegliche Möglichkeit zur Lüge. Ja.
Das ist schon bitter, oder?
Ja, ja.
Dass man jetzt so wirklich ehrlich sein muss. So transparent und so.
Ja, also das ist ja das Traurige an Überwachung, ist ja, dass man nicht mehr seine eigene Wirklichkeit schaffen kann.
Aber weil, das Gute ist, das ist ja nur Herr Google und du wissen bis jetzt, wo du warst.
Du musst ja die Mail niemandem zeigen.
Ja, das stimmt. Aber die Daten hat nicht nur Google, weil die verdienen ja Geld damit, dass sie die Daten verkaufen.
Ja, wissen die anderen, dass du bist?
Ja.
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 Jeder weiß, ja, wer wer ist.
Ja. Ja. Die Illusion habe ich nicht. Das.
Na gut, dann möchte ich einfach die letzte Frage stellen.
Bitte daran.
Und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee?
Ohne Zucker, mit einem Schuss Milch oder Cappuccino?